Jeder Sportverein braucht Leute wie ihn. Menschen, die immer da sind und waren. Menschen, die irgendwie zum Inventar des Vereins gehören und die Identität des Clubs verkörpern wie kein anderer. Egal ob bei Klopp, Tuchel, Heidel, Schröder oder Wolfgang Frank. Er hat Mainz 05 immer mitgeprägt. Sport und vor allem der Fußball ist für ihn alles. Schlechte Laune kennt er nicht. Er liebt die Null, bei seiner Torstatistik steht aber trotzdem eine 2. Kälte kennt er nicht, sein Kopf ist aus Stahl, seine Geschichten und Sprüche sind legendär. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, liebt das Leben und hat mehr Bundesliga-Torhüter entwickelt, als ich alt bin. Wir finden heute heraus, was seine Torwartausbildung so besonders macht. Wie das Fußballleben in den 80ern so war, was er über die Nominierung von Julian Nagelsmann denkt und ob die Champions League und Mainz 05 überhaupt zusammenpasst. Ihr ahnt es, wer heute unser Gast ist. Wir sind Basti und Johnny und das ist die 5. Folge Einmal Mainzer, immer Mainzer, der offizielle Podcast von Mainz 05. Heute mit Stefan Kunert.
Ihr seid gut dran, dass ich jetzt direkt hier mich am Mikrofon habe, weil in ungefähr 10 Minuten erkennt mich mein eigener Sohn nicht mehr.
That's life, but they need to actually believe in it.
Ja, es ist schon so ein Gefühl, muss ich sagen, wie nach Hause kommen.
Wir sind in der ersten Liga!
Einmal Mainzer, immer Mainzer. So wird es immer bleiben.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 5 von Einmal Mainzer, immer Mainzer. Heute ausnahmsweise schon wieder mit einem anderen Gast. Sonderfolge zum 120-jährigen Jubiläum. Und wen könnte es besser geben zum Jubiläum als Stefan Kunert? Kuni, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Also wenn es jetzt einem schlecht geht im Verein, dann weiß ich nicht warum.
Da hast du definitiv recht. Gesponsert wird das Ganze natürlich wieder von Bitburger. So wie immer kommt es am Mittwoch um 18 Uhr schon ungefähr im Newsletter und dann am Donnerstag um 0 Uhr regulär kommt es auch wieder raus. Ja, ich würde sagen, dann starten wir direkt mal rein. Also wir haben Jubiläumsspieltag gehabt und ich fand, wir hatten eine ziemlich geile Choreo, oder?
Ja, die Choreos sind immer gut, aber die war nochmal vielleicht ein bisschen besser.
Hast du würdest du wirklich sagen, das war die beste oder hast du eine
Vergleich? Ja, ich habe zum 100-Jährigen, die war auch geil, muss ich echt sagen. Die war auch beeindruckend, es war noch im Bruchwegstadion, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da gibt es ja auch ein paar Bilder noch.
Definitiv. Basti, du hast auch ein bisschen was mit der Choreo zu tun. Du durftest dich so ein bisschen um die Drohnenbilder kümmern. Erzähl mal.
Genau, das haben wir natürlich bei dieser besonderen Choreo vorher vorbereitet. Trotzdem würde ich sagen, hallo Johnny. Übrigens, ja, das haben wir vergessen am Anfang. Wir wollen uns ja auch begrüßen. Nein, das war ein wilder Tag für uns alle. 120 Jahre Mainz 05. Wir haben Drohnen in der Luft gehabt. Viel, viel organisatorischer Aufwand. Viel, viel Besorgnis auf allen Seiten. Am Ende haben wir, glaube ich, ganz gute Bilder produziert, die wir schon im Vlog sehen können und die wir in den nächsten Jahren, glaube ich, oftmals irgendwo reinschneiden. War ein guter Tag, was Choreo angeht.
Definitiv. Kuni, wie war das eigentlich so bei dir? Ich denke mal, Choreos und Pyro und dieses ganze große Fantum war ja noch nicht so ein Ding früher. Kannst du dich erinnern, ab wann das überhaupt so gekommen ist und im Trend war?
Es gab schon so ein paar Sachen, ja, so eine richtige Choreo, kann ich mich auch nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Aber ab und zu hat der Block schon mal gebrannt.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Du hast aber schon passend gesagt, also insgesamt die Laune, wir sind auf Platz 3. Also das ist ja Wahnsinn zu so einem Zeitpunkt in der Saison. Ja. Trotzdem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, obwohl wir ein Top-Spiel gemacht haben gegen Freiburg und in Unterzahl so gut dagegen gehalten haben, waren die Jungs so ein bisschen betröppelt nach dem Spiel. Johnny, fand ich, hat es aber im Interview ganz gut zusammengefasst, dass es so eine hungrige Stimmung ist. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, es war natürlich durch den Platzverweis dann nochmal die Führung. Das 2-2 kam dann relativ schnell, das hat dann schon ein bisschen gefrustet. Aber im Großen und Ganzen waren wir alle zufrieden nach dem Spiel. Ich meine, wir haben gegen Freiburg gespielt, die ja auch ein bisschen was können. Und dann einen Punkt in Unterzahl, also das war in Ordnung, finde ich.
Das war das Spitzenspiel dieses Spieltags, das darf man nicht vergessen. Das hört sich nicht danach an. Aus der Vergangenheit herausgewachsen, Mainz gegen Freiburg. Aber ja, das war das Spitzenspiel an diesem Spieltag und hat den Titel auch ein bisschen verdient. Es war ein gutes Spiel, ein interessantes Spiel, ein spannendes Spiel.
Ja, ich denke auch, ganz ehrlich, wenn Domme nicht vom Platz fliegt, dann gewinnen wir das auch. Also Freiburg hatte ich nicht das Gefühl, dass sie so griffig waren an dem Tag insgesamt. Dann geht es vielleicht anders aus, aber
So sehe ich es auch, ja.
Nach dem Spiel habe ich immer so das Gefühl, du bist derjenige auf dem Platz, der sich gefühlt am meisten ärgert. Wie viel würde es denn dir persönlich bedeuten, nach all den ganzen Jahren, dass wir vielleicht mal hier nicht, da hinten irgendwo, nochmal Barcelona oder wen auch immer erleben dürften?
Ey, das wäre für mich, das wäre wie ein Sechser im Lotto, das wäre der Wahnsinn. Einmal Champions League, ey, das jetzt für alle, die ich kenne und die sagen, ey, das wäre das Highlight des Vereins, wenn man so will, in all den Jahren. Und ich glaube, viele Leute würden aufhören zu arbeiten, damit sie dann mitfahren können auswärts zu den Auswärtsspielen. Das ist also für unseren Verein, das wäre der größte Erfolg, das wäre eine Sensation schon. Also. Aber es ist möglich. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Und jetzt schauen wir mal. Hoffentlich bleibt diese Leichtigkeit, die so da ist, auch bei den Zuschauern so. Nicht, dass die dann auch irgendwann erstarren. Die Begeisterung und diese Leichtigkeit, die muss einfach da bleiben, auch bei den Zuschauern. Und was ich nochmal sagen will, so die Stimmung, so jeden Zweikampf abzufeiern, jeden gewonnenen Zweikampf, jede Balleroberung, so die Leute, die müssen mit einer Spannung und mit einer Energie ins Stadion gehen, was die Mannschaft eigentlich trägt und auch braucht in so einer Situation jetzt.
Wie würdest du das vergleichen mit den Jahren, wo wir sonst solche Erfolge schon geschafft haben? War das dann, also weil ich war auch immer im Stadion, ja. Aber unter Thomas kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das Stadion war natürlich auch gute Laune, aber es hat jetzt nicht so gebrannt wie jetzt aktuell.
Nee, so eine Euphorie hatten wir, glaube ich, noch nie im Verein wie momentan. Es ist einfach die Stimmung außenrum, um die Mannschaft rum. Und bei uns, die ist Wahnsinn, ehrlich.
Apropos Euphorie, zwei unserer Jungs sind mit bei der Nationalelf. Das hatten wir zwar schon einmal in unserer Geschichte mit Louis und mit André, aber es fühlt sich jetzt nochmal ein bisschen anders an. Wie stolz bist du da persönlich jetzt, die beiden Spiele genießen zu dürfen in der Nations League und hoffentlich unsere Jungs auf dem Platz zu sehen?
Ja gut, das ist natürlich für den Verein und für die Mannschaft eine Auszeichnung. Und das freut einen natürlich für die Jungs. Das ist Wahnsinn, wenn die dann auch noch auflaufen. Ja, dann holen wir die Fahnen raus vom Fernseher.
Hast du noch was mitgegeben?
Nee, noch kurz vorher was? Ja, Butterbrot habe ich noch geschmiert. sonst... Wenn die nichts Gescheites zu essen kriegen.
Ja, denkst du, wir packen das gegen Italien?
Ja, das wird schwer, aber ich glaube schon, dass wir das packen können. Und die Torwartposition könnte ein bisschen anders aussehen, aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass sie das schaffen können.
Willst du darüber reden, oder?
Ja gut, von mir aus können wir gerne darüber reden. Ich finde schon, dass er so eine Nominierung verdient hätte nach den Leistungen in der Saison. Aber wie das so ist, ja, wir sind nicht der Entscheider.
Definitiv, ich kann nur zustimmen. Robin hat es ja auch gerade bei dem Spiel eigentlich nochmal bewiesen. Also hatte ja durchaus einige Paraden jetzt gegen Freiburg. Vielleicht war es dann dieser eine blöde Fehler gegen Gladbach, der so den letzten Eindruck gekostet hat.
Ja gut, das glaube ich nicht, dass das nochmal den Ausschlag gegeben hat, dass er nicht nominiert wurde. Ich habe schon gesagt, nächstes Jahr Champions League, Junge, da kannst du dich international beweisen, dann wird vielleicht nochmal eine Nominierung kommen, ja.
Definitiv. Muss. Apropos Nationalmannschaft, hast du denn schon das neue Trikot? Die haben ja auch ein Retro-Trikot rausgebracht.
Ja, sehr schön. Erinnert mich an Kaisers Zeiten früher. Und Horst Höttges und Sepp Maier und all die Legenden.
Wir haben eben schon off-camera von Kuni erfahren, er hat leider kein Trikot für uns dabei. Aber erzähl mal vielleicht, was sind so deine Erinnerungen an deine eigene Jugend? Was war denn vielleicht so dein erstes Trikot, was du überhaupt besessen hast?
Puh, das ist eine Frage. Welches Trikot habe ich besessen? In der Jugend, da gab es so Baumwolltrikots. Ja, die haben alle angehabt, die vor mir da in der Jugend gespielt haben. Das war nichts Besonderes. Aber das erste Trikot, das gutes Trikot, ja, fällt mir keins ein eigentlich.
Oder erinnerst du dich an irgendwelche Besonderheiten gar nicht? Oder wie... Gehen wir darauf, wie haben sich Torwarttrikots vielleicht auch verändert? Ich kenne auch noch früher so welche mit so dicken Polstern an den Ellenbogen.
Ja gut, das war Standard, klar. Auf den Plätzen früher brauchte es auch dicke Schütze an den Ellenbogen.
Wie war das dann für dich? Also wir haben vorletzte Woche ja mit Robin gequatscht, der hat so ein bisschen erzählt, dass er ja jetzt auch an den Designs mitspielen darf, so ein bisschen von den Trikots und seine Vorlieben sagen darf. ich denke mal, du hast da noch kein Mitspracherecht, aber haben dir die grundsätzlich gefallen, in denen du gespielt hast, oder hättest du dir lieber andere Trikots ausgesucht?
Ja, ich glaube, ich hätte mir schon andere Trikots ausgesucht, ehrlich gesagt. Ja, der eben war ein ehemaliger Kollege da, der Mopes Petz, und wir haben Bilder gemacht und der hat die ganzen alten Trikots noch aufgehoben. Und ja, da waren schon ein paar hässliche dabei.
Was, fragen wir so rum, was nicht dein Lieblingstrikot, was war das hässlichste? Was war das Schlimmste?
Oh, die Trikots waren so bunt und so lapperig. Also die Ellbogen, ich glaube, das sieht man ja auf den alten Bildern, die waren alle so weit. Gut, die Mode ist ja jetzt wieder wie Oversize oder wie das heißt. Ne?
Korrekt.
Ja, so sahen die Trikots so aus, ja. Konnte ich schön festhalten, einen. Ne? Der konnte 3 Meter weg sein, dann hast du ihn immer noch gehabt, so weit waren die Trikots.
Hattet ihr überhaupt Reserve dabei? Wie war das? Wahrscheinlich, also wenn Robin jetzt irgendwas kaputt geht oder so, der hat ja noch
zwei. Naja, der Walter, ey, Walter und Thorsten, ey, die haben 8 Sätze dabei, also da kann nichts passieren.
Aber du hattest wahrscheinlich nur eins, oder?
Ja, ich hatte nur eins, logischerweise, aber mich hat keiner angefasst. Ey. Ich war so unwiderstehlich, hart. Deswegen hat sich keiner sich getraut, ey, mich anzufassen.
Aber du hast wirklich kein einziges Trikot mehr von dir zu Hause? Oder?
Nee, ich glaube vielleicht noch eins, aber da müsste ich so ganz tief auf den Dachboden in der Ecke krabbeln. Ey, da könnte ich das vielleicht finden, aber ich habe keins.
Wenn wir jetzt sagen würden, du könntest ja ein Trikot aus dieser Welt irgendwo herzaubern und an deine Wand hängen, welches würdest du nehmen? Von egal welchem Spieler der Welt.
Ja, dann schon Messi, muss ich echt sagen. Messi ist schon für mich der beste Spieler. Pelé, gut, die Alten. Ich bin natürlich mit in einer anderen Generation groß geworden. Meine Idole, das war Franz Beckenbauer, Klaus Fischer, Gerd Müller und Sepp Maier. Also ja, von denen würde ich mir dann, glaube ich, noch am ehesten ein Trikot besorgen.
Wie ist es denn für dich jetzt? Mittlerweile haben die Trikots ja ganz viele Details drin etc. Und jetzt hatten wir ja auch den Kontrast mit dem Deutschland-Trikot oder auch mit unserem eigenen Retro-Trikot.
Ja.
Findest du dann eher diese simplen Trikots gut oder jetzt diese modernen, wo ganz viel drauf ist?
Ja, ich finde eigentlich gut, wenn du zum Verein und du hast ein Trikot, was einen hohen Wiedererkennungswert hat, wie Ajax Amsterdam oder die unverwechselbar, da weißt du schon genau, oder VfB Stuttgart mit durch den Brustring. Sowas gefällt mir eigentlich am besten als Verein, wenn du sowas mal kreieren würdest oder so.
Das heißt, beim nächsten Mal involvieren wir dich am besten.
Ja, genau, genau.
Kuni, machen wir mal weiter. Und natürlich mit dir, mit deiner Karriere früh angefangen. Wir waren eben schon so ein bisschen bei deinen Vorbildern. Aber wie bist du zum Fußball gekommen? Kommt das durch ein Vorbild, was du erst siehst? War das einfach im Dorf das, was man gemacht hat? Oder wie ging es los bei Stefan Kunert?
Wie ging es los? Das ist eine gute Frage. Es ging los auf dem Bolzplatz. Wir sind alles, meine Generation, glaube ich, sind viele Bolzplatzkinder. Und ja, wir haben uns getroffen nach der Schule und haben Fußball gespielt, irgendwo auf der Wiese. Ja, und dann 1968 waren wir die erste E-Jugendmannschaft beim KSV Baunatal. Also ich kann mich noch gut an mein erstes Spiel erinnern. Mich haben sie ins Tor gesteckt und ich wollte partout nicht im Tor spielen, aber ich war der Längste. Und dann haben sie gesagt, du spielst im Tor. Ich habe mit verschränkten Armen im Tor gestanden, war sauer, war beleidigt. Aber anscheinend, wenn der Ball kam, bin ich dann doch hinterhergesprungen.
Vielleicht war... Gab es da eigentlich schon sowas wie ein Jugendtor? Weil ich war selbst auch Torwart in der Jugend. Ich kann mich erinnern, man hat ja immer größere Tore bekommen, bis man quasi dann bei der, keine Ahnung, ab wann das war, C-Jugend oder so, das richtige Tor hatte. Ich kann mir vorstellen, das gab es nicht.
Es gab so dünne Stahlrohrtore, die waren auch schon 5 auf 2 Meter, glaube ich. Aber es gab auch Spiele noch in der E-Jugend, da haben wir auf Handballtore gespielt. Oh, okay, das ist okay. Kleinfeld, Handballtore. Ja, ich komme ja aus Nordhessen, also Baunatal ist mein Heimatverein. Und wir haben schön auf dem Rasen damals gespielt, da kann ich mich noch gut daran erinnern. Aber dann irgendwann wurden wir älter und dann mussten wir leider auf die Asche gehen. Aber das war halt so.
Wie ist denn das generell so als Jugendlicher dann im Fußball gewesen zu der Zeit? Heutzutage, wenn du im Profifußball drin bist, wirst du parallel dazu noch, guckt der Verein, dass das Abitur gemacht wird, man plant die Karriere weiter. Hat man sich dann, an welchem Zeitpunkt macht man sich auch darum Gedanken, bleibe ich hier ein bisschen mehr beim Fußball oder mache ich jetzt die Ausbildung zum... Weiß ich auch noch nicht.
Ja gut, zu meiner Zeit, ich glaube, da hat keiner erstmal an Profifußball gedacht. Ja, das war einfach nur, wir haben gespielt. Ein Elternteil hat das Training gemacht, wir haben zweimal die Woche trainiert und sonst waren wir den ganzen Tag auf dem Bolzplatz. Ja, wir sind aus der Schule gekommen, die Mutter hatte schon gekocht. Ranzen in die Ecke, auf Wiedersehen, Mutter. Heute Abend um 8 bin ich wieder da, so ungefähr. Aber da hat keiner an Profifußball gedacht. Später vielleicht, Baunatal war dann auch so ein bisschen erfolgreicher mit der ersten Mannschaft. Und dann, ja, wir sind halt, weil es uns Spaß gemacht hat, Fußball zu spielen, so sind wir halt dazugekommen. Und im Angebot gab es vielleicht, konntest du vielleicht noch Handball spielen bei uns im Dorf, aber sonst war da nichts. Sonst gab es kein Angebot. Also es gab keine Handys, es gab kein nichts. Fahrradfahren, ja. Haben wir vielleicht noch, oder Räuber und Gendarm gespielt ja, im Wald. Aber sonst kann ich mich an keine Freizeittätigkeiten erinnern.
War Braunertal dann...
Ist ja Braunertal auch, bitte, nicht Braunertal.
Ja. ist doch direkt unter Kassel südlich, oder?
Ja, bei Kassel, genau.
Und Kassel war damals aber noch nicht...
KSV Hessen-Kassel, die waren ja wesentlich erfolgreicher, aber das hat mich nicht interessiert. Ich muss ehrlich sagen, als ich in Braunertal war, habe ich vom Mainz auch noch nie was gehört, ehrlich gesagt.
Der Stadt oder dem Verein?
Ja, ist wirklich so. Ja.
Gut, dann ging es, aber ja, irgendwann kommt ja so der Punkt, wo man sich, also bis zu welcher Klasse ist man da in der Schule und wann beginnt die Ausbildung? Irgendwo kommt ja dieser Punkt, wo man dann zumindest mal zweigleisig fahren muss.
Ja gut, mein Vater, meine Schwester, die haben alle, bei uns gibt es ein großes Volkswagenwerk in Nordhessen, in Baunatal, Kassel. Ich glaube 18.000 Leute haben da gearbeitet oder teilweise sogar über 20.000. Und ja gut, die Schule, die lief so nebenher. Das war nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Und war nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Und dann, mein Vater war im VW-Werk, dann habe ich da die Lehre gemacht. Ich bin Universalschleifer. Also jetzt schleife ich die Torhüter. Aber das ist so ein Zerspanner wie Dreher, Fräser und ein Handwerker praktisch und habe die Lehre gemacht, nebenher immer Fußball gespielt. Irgendwann haben sie mich dann hochgeholt für die erste Mannschaft, habe da mittrainiert, habe sogar Frühschicht gemacht, immer bis um 2 Uhr, von morgens 5:30 bis um 2 Uhr, dann konnte ich nachmittags trainieren. Und ja, so bin ich dann zum Fußball. So hat sich dann entwickelt, dann wurde es immer besser und besser und dann kam damals die Wormatia. Er hat noch zweite Bundesliga gespielt, dann bin ich dann mit 20 zur Wormatia gewechselt. Bundeswehr war auch noch ein Thema zwischendrin, war noch Pflicht. Also das war eine andere Zeit einfach.
Wie kann ich mir das bei Baunatal dann vorstellen? Du hast ja schon gesagt, sie waren damals in ihrer Höchstphase sportlich, waren kurzfristig in der zweiten Liga für 2-3 Saisons. Da warst du, glaube ich, ja dann auch schon im Kader, aber hast noch kein Spiel gemacht für die
Genau, als Jugendlicher war ich schon im Kader.
Wie viel hast du dann überhaupt bekommen? Hast du dann einen Huni bekommen oder überhaupt nichts?
Ja, ich habe, wenn ich ehrlich bin, habe ich damals, als ich noch Jugendtorwart war und bei der Erstmannschaft auf der Bank war, habe ich gar nichts gekriegt.
Spritgeld.
Ja, und dann gab es mein erster Vertrag war 350 Mark im Monat, Grundgehalt plus Prämien. Ja, da kam schon einiges zusammen.
Plus Prämien. In der zweiten Liga, ist ein bisschen anders heute.
Das war dann Oberliga. Die sind von 76 bis 79 war Baunatal zweite Liga Süd. Dann sind die abgestiegen und eigentlich dann auch nie mehr nach oben gekommen. Ja, das war mein erster Vertrag dann 79. Da war das aber Hessenliga.
Hast du da dann schon Spiele absolviert? Weil in den Datenbänken war es immer schwierig. Also die zweite Liga wird noch aufgeführt, da haben wir gesehen.
Ja, zweite Liga habe ich kein Spiel gemacht für Baunatal. Wie gesagt, auf der Bank gesessen. Ich habe sogar auf der Bank gesessen, mal in Augsburg. Da hat Helmut Haller sogar noch gespielt. Das war verrückt. Also ich bin schon ganz schön alt, glaube ich.
Aber das heißt dann in der Oberliga Südwest heißt das dann, richtig?
Nee, das war dann Hessenliga. Baunatal ist ja Hessen, ist ja Hessenliga. Und dann habe ich da gespielt und dann hat mich die Wormatia geholt. Dann habe ich da in der zweiten Liga angefangen. Ne?
Aber das war für dich klar, dass du dann die Heimat verlässt für die sportliche Zukunft?
Ja, du, irgendwann habe ich den Schritt gemacht, warum auch immer. Es war halt so, ja, das Angebot kam. Es war jetzt auch nicht weltbewegend, aber es war zumindest mal so. Ja, mich hat schon, ich wollte schon gewinnen immer. Also das und besser werden und dann in der zweiten Liga, das war schon ein erster kleiner Schritt für mich.
Musstest du dann trotzdem noch nebenbei arbeiten bei Worms?
Nee, ich habe am Anfang nicht gearbeitet. Dann später sind wir ja dann auch abgestiegen. Dann habe ich gearbeitet. Ich habe so viele verschiedene Dinge gemacht. Ich habe Anzeigen verkauft. Ich habe in so einer Behälterbaufirma gearbeitet. Ich habe verschiedene Dinge gemacht.
Aber wie ist das denn zu der Zeit gewesen? Hat die Womans ja sich darum gekümmert? Die haben gesagt, so pass auf, jetzt haben wir den Job für dich, jetzt haben wir den nächsten für dich, oder musstest du das alles selbst machen?
Nee, das hat sich der Verein schon drum gekümmert, ja.
Alles klar.
Also, ich hab sogar in einer Firma gearbeitet in Altleiningen, das liegt irgendwo da Richtung Pfalz-Grünstadt, und da habe ich eben einen Drahtzug, die haben Draht hergestellt, und dem die Firma gehörte, das war der Mitgründer der Wormatia. Der Mann, der war schon 100 Jahre alt. Und wenn wir gewonnen haben, dann hat er mich manchmal hoch zu sich gerufen in seine Wohnung und hat gesagt, hier, komm Junge. Er hat mir immer mal so ein 100 dazu gesteckt.
Nur wenn er gewonnen habt, wenn du kein Tor gehörst.
Ja, ganz klar.
Musst du so auch was zurückgeben, wenn
ein Tor kriegst? Ja, auf jeden Fall.
Ja, hat dich das grundsätzlich eigentlich so ein bisschen gewurmt, dass du dann bei deinem Heimatverein nicht mal in der zweiten Liga ran durftest und so quasi?
Nö, das hat mich nicht gewurmt. Damals, ich glaube, ich war auch noch nicht so weiter, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Mir hat das so Spaß gemacht, da mit den Jungs zu trainieren und dabei zu sein. Das war für mich ja schon was Besonderes dann auch. Aber gewurmt hat mich das in keinster Weise, dass ich nicht gespielt habe.
Dann mit Worms hast du schon angesprochen, seid ihr ja in der ersten Saison, wo du warst, habt ihr erst noch zweite Liga gespielt, seid dann abgestiegen und seid dann in den nächsten 3 Jahren, glaube ich, nicht mehr wieder aufgestiegen, wart aber immer ganz dicht dran. Und einmal ist es sogar gar nicht am Sportlichen gescheitert, sondern das kannst du uns ja vielleicht mal erzählen.
Genau. Einmal haben wir die Meisterschaft dann gewonnen und der Verein hat aber vergessen, irgendwie die Lizenz Unterlagen irgendwie vollständig abzugeben beim DFB, und dadurch wurden wir nicht zugelassen. Das war natürlich eine herbe Enttäuschung für uns alle, weil das war eine richtig gute junge Mannschaft damals, und ich glaube, wir hätten auch eine gute Rolle in der zweiten Bundesliga gespielt. Das war natürlich dann auch, ja, da war schon der Frust war groß, und viele Spieler sind dann auch weggegangen, und ein Jahr später bin ich dann ja auch gewechselt hier nach Mainz.
Aber vom Gefühl her gab es sowas damals noch deutlich öfter, oder? Weil ich habe auch, du hast ja 2 Tore in deiner Karriere gemacht.
Ja.
Und eins hat ja eigentlich, war ja fast gefühlt noch wichtiger als das Tor des Monats, nämlich das 2:2 in der letzten Sekunde. Und dann wurde das Spiel aber auf einmal 2:0 für den Gegner gewertet, weil auf dem Kaderbogen wohl ein Spieler drauf stand,
ja, der nicht spielberechtigt war. Thomas Ziemer damals war, genau, den haben sie einfach vergessen draufzusetzen, obwohl der schon 1 Jahr oder 2 Jahre da war.
Also das kann man sich ja heute wirklich nicht mehr vorstellen.
Nee, kann man sich nicht mehr vorstellen.
Das ist ja schon einiges geändert.
Das war auch verrückt, ja.
Aber du hast es schon angesprochen, dann bist du zu uns gekommen. Ja. Aus sportlichen Gründen, denke ich mir.
Ja, auf jeden Fall. Der Trainer damals hier von Mainz, Horst-Dieter Strich, der hat in Worms gewohnt. Der kannte mich natürlich gut von der Wormatz, hat mich oft gesehen, und der wollte mich unbedingt haben. Und ich hatte eigentlich am Anfang gar nicht so einen Zug gehabt, hierher zu wechseln, weil es gab auch noch ein paar andere Anfragen. Und ja, Mainz, die hatten keine Zuschauer in der Zeit. Ich kann mich daran erinnern, wir haben mal hier gespielt mit der Wormatia. Da waren 2000 Worms im Stadion und 500 Mainzer so ungefähr. Wir hatten wesentlich mehr Zuschauer und Zuspruch. Das war hier so eine Zeit, da ist das alles so ein bisschen abgeebbt, nachdem der Verein, glaube ich, irgendwann mal die Lizenz für die zweite Bundesliga einfach freiwillig zurückgegeben hat. Und ja, aber dann waren die Mainzer, die haben so an mir rumgebohrt, mehr oder weniger, dass ich dann doch den Schritt gemacht habe.
Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also das war hier, glaube ich, alles noch ein bisschen anders, oder? Als es jetzt aussah.
Ständige Anrufe und ja, was ist jetzt und hin und her. Und Geld war auch okay damals. Hier für damalige Verhältnisse habe ich schon dann auch in Mainz ganz gut verdient. Also das war auch mit ein Grund, logischerweise zu wechseln.
Wir haben zum Beispiel, es gibt da so eine dubiose Geschichte irgendwas oder so einen Spruch auch von dir, von irgendeiner Badewanne, wo man sich den Hintern aufgescheuert hat oder so, als Beschreibung zu der Infrastruktur.
Ja, ich wurde hier eingeladen vom Horst-Dieter Strich damals, ich soll mir das alles mal angucken und so. Und dann war die Mannschaft noch unten in der alten Haupttribüne und hat sich gerade umgezogen. Da habe ich gedacht, oh Gott, ey, wo bist du denn hier gelandet? Ey? Das war wirklich, da hingen die Spinneweben, ey, da war Schimmel an der Wand, da stand so eine alte Badewanne drin. Wenn du da runtergerutscht bist, dann hast du eine Schürfwunde gehabt wahrscheinlich. Und ja, unsere Badewanne, die kam dann später hier in dem neuen Kabinentrakt. Da haben wir mit 8 Mann in der Badewanne gesessen, das war unser Entmüdungsbecken. Ne? Das war dann auch gleichzeitig so Teamgeist wurde da gebildet. Ne?
Hättest du dir das damals vorstellen können, dass das alles mal diese Ausmaße annimmt, dass man einen eigenen Platz hat für die Torhüter zum Trainieren, dass wir gefühlt kann man sich jeden Tag den Platz aussuchen, auf dem man trainiert, wie viele Leute mittlerweile involviert sind, etc.?
Nee, damals konnte man sich das nicht vorstellen, weil das hat sich auch alles so ganz langsam erst entwickelt. Das wurde immer Schritt für Schritt. Und das ist alles ganz langsam passiert. Und vielleicht auch ganz gut so, dass es so nicht ad hoc passiert ist, das Ganze.
Was sind so die wesentlichen Sachen, die dir noch so im Kopf herumschwirren, die es hier so gab, die so völlig anders waren als jetzt?
Ja gut, die Bedingungen überhaupt. Wir haben den ganzen Winter haben wir mehr oder weniger auf der Asche trainiert oben, in der zweiten Bundesliga, weil wir keinen Trainingsplatz hatten oder zumindest mal einen Trainingsplatz mit Flutlicht. Im Stadion gab es auch kein Flutlicht, als ich hierher kam. Und es hat sich brutal entwickelt alles. Das kann man jetzt nicht vergleichen, aber wie gesagt, es ist immer langsam und Schritt für Schritt passiert.
Das ist eben auch so gesagt, dass du so Erfolg wolltest. Jetzt erzählst du hier von der Infrastruktur, die ja sicherlich dann im ersten Moment erstmal so ein bisschen erschütternd ist. Aber was hat dich dann trotzdem auch hier gehalten in dieser Zeit? Und was hat dir gesagt, okay, hier scheint sich was zu entwickeln, weil ich bin erfolgshungrig und deshalb bleibe ich jetzt hier. Gucken wir mal.
Ja, wir haben einfach eine gute Mannschaft gehabt. Wir sind direkt aufgestiegen in die zweite Liga. Und wir hatten eine geile Mannschaft so in der Kabine. Das war noch eine andere Zeit. Wir haben viel gemeinsam auch gemacht. Abends nach den Spielen, das war, glaube ich, auch mit einem Faktor. Ich habe mich einfach hier sauwohl gefühlt dann in der Mannschaft. Und wir waren ja auch erfolgreich und gut. Das war das Wesentliche.
Ne? Wenn du sagst, ihr habt gemeinsam mit der Mannschaft viel gemacht, wirst du dann heute von Fans mehr belästigt, nenne ich es jetzt mal, in der Öffentlichkeit, als du noch Spieler warst?
Ja, früher, wer kannte uns schon? Also die Medien, das war ja auch alles nochmal eine ganz andere zweite Liga. Wann wurden über die zweite Liga berichtet? Das kam ja erst mit dem DSF. Und vorher, da kann ich mich noch gut daran erinnern, sonntags in der Sportreportage, da wurden nur die ersten 6 Plätze von der zweiten Bundesliga gezeigt. Also da waren wir meistens nicht dabei.
Wie war das dann grundsätzlich so? Also du sagst schon, es waren hier 500 Fans in der Regel. Das war ja wahrscheinlich auch keiner, da gab es auch keine Organisation oder irgendeinen richtigen Fanclub oder so, der das angetrieben hat, oder?
Ja gut, das gab es dann schon, als wir dann in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind, da waren dann schon mehr Leute im Stadion. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass hier Zehntausende waren, aber im ersten Jahr, als wir aufgestiegen sind, da gab es ja auch noch eine Aufstiegsrunde. Also du musstest ja gegen den Bayernmeister, Hessenmeister und Baden-Württembergmeister spielen. Und die besten 2 sind aufgestiegen. Also da war das erste Heimspiel war hier gegen Viktoria Aschaffenburg. Da waren auch 12.000 Zuschauer im Stadion. Also das war dann schon was Besonderes auch für uns. Oder entscheidendes Spiel gegen Eintracht Trier, kann ich mich erinnern. Da waren auch 7.000 Fans hier dann in dem Jahr. Also das ging schon dann peu à peu mit dem Erfolg, kamen dann auch mehr Leute, ist ja klar.
Als du angekommen bist, hast du ja schon gesagt, mit Horst Dieter Strich war noch ein Trainer da, der sehr lange da war. Dann aber davor auch Trainer wie Robert Jung oder auch Josip Kutze. Das waren ja Trainer, die sehr lange hier waren, also 800 Tage plus im Amt. Und dann kam aber so eine Phase, wo sehr, sehr viele Trainer sehr kurz aufeinander kamen. Mit Ausnahme von natürlich Wolfgang Frank, der aber in 2 Perioden ja da war.
Ja, ja.
Ich habe noch einen Clip vorbereitet von damals, den ich ein bisschen amüsant fand, der tatsächlich, wenn du hinguckst, genau hier stattgefunden haben muss. Damalige Trainer, Vorname habe ich nicht parat, Saftig mit Nachnamen, du kannst mir vielleicht den Vornamen sagen.
Reinhard,
exakt. So, und dann passiert Folgendes mit Christian Heidel.
Wir sind der Auffassung, nicht nur ich, ich glaube auch der gesamte Vorstand und das Umfeld, dass in der Arbeitsweise was geändert werden muss. Und das lasse ich auch nicht so stehen. Ich glaube, damit ist vieles gesagt, Herr Saftig.
Also da wurde scheinbar der Trainer so ein bisschen auf der Pressekonferenz vom Manager angezählt. Also definitiv noch andere Zeiten, aber ich hatte insgesamt das Gefühl, dass wir da noch mehr Chaos in dieser ganzen Sache drin hatten als heute, oder?
Ja gut, wir waren nur professionell. Mit der heutigen Zeit, das kann man gar nicht vergleichen, wie wir aufgestellt waren als Verein. Als ich hierher kam, da gab es doch eine Halbtags-Schreibkraft gab es, glaube ich, die ab und zu mal irgendwelche Briefe aufgesetzt hat. Sonst gab es keinen Festangestellten. Es gab nicht einen Festangestellten, der Trainer nicht, niemand. Und jeder hat das nebenher gemacht, mehr oder weniger. Christian Heidel ja am Anfang auch, als er kam. Der hat ja sein Autohaus gehabt als Geschäftsführer und hat das dann mehr oder weniger, hat sich so reingearbeitet, auch mit den all den Jahren, und ist auch mit dem Verein dann gewachsen und groß geworden, mehr oder weniger. Ja.
Wenn wir jetzt so im Verein rumlaufen, dann seid ihr ja so die Urgesteine des Vereins für uns, die gefühlt schon immer im Verein sind. Gab es sowas dann damals für dich wiederum auch schon hier?
Damals der Bodo Hertlein war damals der Präsident. Als ich kam, ich weiß gar nicht, wie lange der vorher da war, es gab schon ein paar Spieler wie der Moppes, Charlie Mehn, Schorsch Müller, das waren schon so richtige Mainzer Jungs, die lange hier gespielt haben. Guido Schäfer darf ich natürlich auch nicht vergessen, mein Kumpel. Und dann, wer war noch dabei? Dann waren da Herbert Scheller und so, Willi Löhr, diese alten Spieler, der heute auch noch für den Verein so ein bisschen scoutet oder so. Das waren schon die Legenden. Bimbo Bob, ich glaube, das sind so Namen, die hier die meisten Leute vergessen haben. Aber ja, darf jetzt keinen vergessen hier von den, alten. Schumacher, der Michael oder so, die waren ja alle vorher lange hier. Ja, das waren so ein bisschen Legenden. Aber mit denen habe ich noch gespielt, deswegen.
Aber was ist so der Punkt, der denn hier? Weil wenn man jetzt das so wegschiebt, das ist Chaos, es ist so ein bisschen Durcheinander, es gab keine Festangestellten, alles sehr hemdsärmlich, so hört es sich an, aber an irgendwas muss man sich ja festhalten, an irgendwas, zu irgendwas muss man hochschauen. Oder wer war vielleicht derjenige, der dann hier die Ordnung reingebracht, oder wo du dachtest, okay, hier geht's was weiter, oder hier geht's weiter, hier entwickelt sich etwas?
Ja, das ist eine gute Frage. Da muss ich erstmal scharf nachdenken, wie das war. Ja, wie gesagt, wir waren erfolgreich, wir sind gleich aufgestiegen. Wir hatten einen Trainer, der hatte sich auch ein bisschen mit dem Vorstand überworfen, ist ja dann auch direkt nach dem Aufstieg, hat er ja aufgehört, weil er sich mit dem alten Vorstand überworfen hatte. Dann kam...
Nach Horst-Dieter Strich hattet ihr dann
Horst Hülz,
aber nur 19 Spiele.
In der zweiten Bundesliga, genau. Und dann kam Robert Jung.
Das war, wie gesagt, nochmal jemand, der auch länger da war. Dann Josef Kutze auch nochmal länger. Und dann danach brach so ein bisschen Chaos aus, sage ich mal. Ja. Mit Ausnahme jeweils von den zwei Wolfgang Frank Amtszeiten, jetzt habe ich das Wort. Aber ihr wart ja trotzdem verhältnismäßig erfolgreich. Aber Spari hat es vorhin so schön gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass Wolfgang auf jeden Fall jemand war, der hier viel angesprochen hat und viel dazu beigetragen hat, Dinge in die richtige Richtung anzustoßen, im Sinne von professionalisieren, raus aus dem Chaos.
Das hast du genau richtig erkannt. Der Wolfgang war der wichtigste Trainer hier, hat viele angefixt, hat sich unglaublich viel Gedanken gemacht, hat wirklich so die Professionalität in den Verein gebracht, hat extrem viel gefordert, auch beim Vorstand, bei den damals Verantwortlichen. Und ich glaube, der ist denen ganz schön auf den Sack gegangen mit seinen Forderungen. Aber das war ganz wichtig. Wir haben ja die Sachen immer noch zu Hause gewaschen. Wir wurden dann unsere Trainingsklamotten zumindest mal gewaschen und all diese Dinge. Die Auswärtsspiele, alles wurde besser organisiert. Trainingsbedingungen haben sich verbessert. Im Stadion wurde einiges gemacht. Wir haben dann Flutlicht gekriegt. Und das hat alles der Wolfgang Frank mehr oder weniger gefordert dann auch. Das war, deswegen heißt das ganze Ding ja Wolfgang Frank Campus.
Aber war das dann eher so, dass wir als Verein so rückschrittlich waren, dass wir erstmal wieder quasi die anderen aufholen mussten? Oder war er ein Pionier in vielen Sachen?
Er war schon ein Pionier in vielen Dingen. Das muss man echt sagen. Er hat ja auch viele ehemalige Spieler, die dann auch Trainer geworden sind, angefixt mit seiner Art und Weise. Gut, er war auch sehr fordernd und ja, manchmal auch nervig, das muss man leider auch sagen. Er hat unglaublich viele Sitzungen gemacht, unglaublich viele Trainingslager. Ich weiß gar nicht, wie oft wir auswärts 3 Tage vorher schon zu den Spielen gefahren sind. Und seine Sitzungen, er war so ein bisschen esoterisch angehaucht auch. Und dann haben wir Sitzungen gehabt morgens, ich kann mich noch dran erinnern. Waren wir hier oben auf diesen hässlichen, unbequemen Bistrostühlen haben wir gesessen, die so unbequem waren, und wieder Sitzung. Dann ist der Miroslav Tanja, der ist eingeschlafen vorne in der ersten Reihe, und der Trainer fragt: Miro, was ist los? Trainer, jeden Tag Sitzung. Ich bin so müde. Das war Wahnsinn. Und da war der Wolfgang, aber er hat das Ding so angeschoben. Wir waren in der Hinrunde in einer Saison Letzter und in der Rückrunde waren wir Erster. Dann hat er im Winter, haben wir die Viererkette hier dann eingeführt, und das war unglaublich eigentlich.
Immer wenn ich mir so alte Videos angucke, habe ich das Gefühl, dass sowohl bei den Spielern als auch bei den Verantwortlichen so persönliche Befindlichkeiten noch viel wichtiger waren, so wie du auch gesagt hast, dass Trainer einfach zurücktreten aufgrund von, dass ihnen auf den Schlips getreten wurde oder so. Kommt mir das nur so vor oder war das auch so?
Ich glaube, das war auch so. Vielleicht hat die Wertschätzung gefehlt oder keine Ahnung, aber der Wolfgang hat halt so viel investiert an Zeit und in die Mannschaft, und dann sind wir, ich glaube, wir waren 24 Tage am Stück im Trainingslager im Winter auf Zypern, und dann verlieren wir die ersten 3 Spiele, und dann ist er einfach nicht mehr gekommen. Da ist er zurückgetreten. Das war für ihn, war das unverständlich, dass wir da so eine Performance an den Tag gelegt haben. Dann hat er gesagt, ja, da war's. Dann kam saftig in dem.
Du hast das eben so ein bisschen auf Vorspulen erzählt, ja. Trainingslager, Einführung der Viererkette, aber genau darauf wollten wir kommen, und wir wollten dich nur nicht unterbrechen. Trainingslager, wie zum Teufel bleibt man 3 Wochen, Zypern war es, glaube ich, dann plötzlich 3 Wochen auf Zypern zu der Zeit auch. Ja, warum?
Das war hier geschuldet dem strengen Winter. Es war wirklich mal Winter in Mainz. Es lag unglaublich viel Schnee, es gab keine Rasenheizung, wir hatten ja keine Trainingsmöglichkeiten. Mhm. Und dann, wir hatten gebucht 12 Tage. Und dann war hier das Wetter und der Platz war immer noch zu, komplett mit Schnee. Und dann wurde gerade noch mal 12 Tage verlängert. Es gab noch kein Handy, also du hast einmal in der Woche hast du zu Hause mal angerufen, hast dich gemeldet, dass du noch lebst. Und ja, so war das.
Gab es denn da so eine Form von Belastungssteuerung schon? Oder?
Belastungssteuerung war, ja, der Wolfgang war ja ehemaliger Profi, also so ganz so blöd war er jetzt auch nicht. Der hat uns auch mal 2 Tage lang freigegeben. Im Trainingslager, da konnten wir dann abends so ein bisschen rausgehen. Also die Zeit haben wir dann auch für solche Dinge auch mal genutzt.
Ja, das brauchtet ihr ja auch. Ich meine, wir kennen das ja mittlerweile auch mal, Trainingslager, und so nach 7 Tagen, da kommt schon so ein bisschen Lagerkoller. Also wie anstrengend müssen da 3 Wochen sein? War es da auch mal so, dass man sich da vielleicht kurz davor ist, an die Kehle zu gehen und dann?
Ja, gut, auf dem Trainingsplatz, glaube ich, das war noch eine andere Stimmung wie heutzutage. Ich meine, wenn heute mal 2 aneinander geraten, dann ist gerade hier Chaos. Das gab es früher öfter, dass mal eine Treterei im Training war oder mal Handgreiflichkeiten. Das war normal. Das war auch nichts Schlimmes für uns. Das gehörte einfach mit dazu. Und der Wolfgang, ja, der hat das schon ganz gut gemanagt. Wenn du überlegst, er hat in der einer Saison hat er keinen Co-Trainer dabei gehabt. Wir haben ja keinen Co-Trainer dabei gehabt, nur Physiotherapeuten. Kein Co-Trainer. Irgendwann hat er gesagt, hey komm, ich kann dich nicht mehr im Tor sehen, mach du Torwarttrainer hier. So war das. Und, ja.
Wenn du das so jetzt sagst von Wolfgang Frank, man muss ja, da kommt also jetzt ein neuer Trainer, der hat dann irgendwelche Ideen. Du sagst, er hat unglaublich viel verändert, unglaublich viel angesprochen. Heutzutage erlebe ich das immer, wenn man was verändern will, tut das auch immer weh. Das will auch irgendwer nicht. Also wie war das? Kam der und hat er einfach durch diese Arbeitsintensität auch gezeigt, okay, was der sagt, das hat anscheinend irgendwie Sinn und Verstand, das machen wir mal, oder hat man da auch am Anfang ganz schön komisch geguckt?
Nee, muss ich ehrlich sagen, die Mannschaft war sehr empfänglich für neue Dinge, und als er dann die Viererkette, wir standen ja mit dem Rücken zur Wand, also wir waren Tabellenletzter, also was willst du denn da argumentieren, und sagen, der Trainer macht was Neues, ja, soll seinen Scheiß für sich behalten oder was? Nein, jeder wollte natürlich wieder weg da unten vom Tabellenkeller. Und man hat das angenommen. Ne? Und man hat dann auch gemerkt, die Ergebnisse in der Vorbereitung, ich glaube, wir haben gegen Eintracht Frankfurt gespielt in der Vorbereitung mit Viererkette und haben dort 3-1 gewonnen. Und da hat noch Yeboah gespielt und Uli Stein im Tor oder was, da gucken wir was. Die hatten noch eine richtig gute Mannschaft in der Zeit. Und das hat dann gefruchtet auch. Wir haben alle Mannschaften rasiert, mehr oder weniger in der Vorbereitung. Und das hat dann wieder Spaß gemacht. Mhm. Gesagt, du aber kannst ja alles machen, aber wenn du nicht gewinnst, macht es auch keinen Spaß zu spielen.
Klar, wenn man so die Erfolge hat, ist es gleich. Aber habt ihr das am Anfang auch so angenommen? Okay, wir machen jetzt Viererkette. Der verändert das da, ich habe es noch nicht so gesehen, aber scheint ja eine
ganz gute Idee zu sein. Ja, damals war AC Mailand, das war sein Verein, sein großer Verein, sein Vorbild. Enrico Sacchi war Trainer bei AC Mailand mit Maldini, Costa Corta und weiß der Kuckuck, wer da noch alles gespielt hat. Jedenfalls hat der unglaublich viel Videomaterial gehabt. Das war eine richtig, die VHS-Kassetten, das kennt ihr vielleicht auch noch.
Ja, gerade so.
Und jedenfalls hat er immer die Kassetten eingelegt und wir haben da die Viererkette, wie die angelaufen sind, dieses taktische Laufen. Das haben wir ja gemacht bis zur Vergasung. Und irgendwann konnte man es dann auch nicht mehr sehen, eventuell, aber jedenfalls hat brutal gefruchtet. Und dann, ja, wenn man erfolgreich ist, dann macht man das auch gerne.
Ja. Wurde es damals dann noch ein bisschen hemdsärmlicher auch erklärt? Also mittlerweile finde ich, wenn man so einem Julian Nagelsmann oder so zuhört, wenn er seine Taktik erklärt, also ausführlich, dann werden ja auch viele von diesen Fachwörtern benutzt, die vielleicht fußballfremde Menschen nicht mehr verstehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das ja damals für euch noch gar nicht gängig war.
Nee, das war einfacher erklärt. Ich sage mal, im Fußball soll man sich so einfach wie möglich machen. Also der Meinung bin ich. Man soll es nicht verkomplizieren. Aber er hat das gut gemacht. Vor allen Dingen mit der Videounterlegen war das immer einfach auch zu verstehen. Dann auf dem Trainingsplatz haben wir das immer geübt, mit die Abstände stimmen zu den einzelnen Positionen und so. Das war wirklich dann ein leichtes. Nur irgendwann war es dann auch so viel, weil wir da jede Woche fast die alten Videos wieder gesehen haben, dass der Kloppo ist, glaube ich, irgendwann mal aufgesprungen in der Situation. Also, ey, jetzt den Scheiß, jetzt kann ich es aber langsam nicht mehr sehen, ey, so ungefähr. Aber ja, wie gesagt, wir waren erfolgreich. Das war das alles Entscheidende. Wir haben den Verein dann mehr oder weniger wieder in der zweiten Liga gehalten. Das war doch das, was wir wollten.
Bo Svensson, weißt du noch, wo du am 8. August 2004 warst? Es war ein Sonntag.
Nein.
Wir waren eigentlich schon an dem Punkt, wo du erklärt hast, der hat dann irgendwann, kam dann Dimo mehr oder weniger. Und du hast deine Spielerkarriere hat sich so langsam dem Ende zugeneigt. Und er hat dir angeboten oder mehr oder weniger dir befohlen, jetzt mal das Training
zu machen. Genau, es war mehr ein Befehl. Nein, ich glaube einfach, er hatte dann noch einen Torwart geholt, weil er gemerkt hat, Dimo und ich, wir verstehen uns auch gut. Das hat ihm, glaube ich, auch nicht so gepasst, dem Wolfgang.
Inwiefern?
Ja, der Konkurrenzkampf war jetzt nicht der allerschärfste. Und dann hat er noch einen Torwart geholt von Rot-Weiß Essen, wo er vorher Trainer war. Und er wollte den Konkurrenzkampf anheizen dadurch. Und dann hat er aber im Trainingslager hat er gesagt, pass auf, jetzt als Torwart so ungefähr kann ich dich nicht mehr sehen, trainier du die Torhüter. Und das habe ich dann im irgendein Wintertrainingslager 1996 oder so, kann das gewesen sein, gemacht.
Und was hast du
gemacht? Ich habe mir ein paar Videokassetten geholt und über Torwarttraining von Toni Schumacher und weiß der Kuckuck, den ganzen Legenden. Und dann habe ich das Torwarttraining übernommen.
Das heißt aber davor, ihr hattet gar keinen Torwarttrainer oder hast du irgendwen abgelöst?
Nö, wir hatten keinen Torwarttrainer, wir haben uns selbst trainiert.
Also warst du quasi schon die ganze Zeit Torwarttrainer, mehr oder weniger?
Nö, wir haben uns ganz normal aufgewärmt, uns ein paar Bälle in die Hände geschossen und dann haben wir gespielt.
Also das heißt so wie
also jetzt? Also so richtig Torwart, es gab dann beim Robert Jung, war dann der Hubert Neu dabei, der hat auch ein bisschen Torwarttraining gemacht, der Co-Trainer damals, oder, ja, muss man kurz überlegen, wer war da noch dabei? Der Moppes hat auch immer, wir haben uns gegenseitig so ein bisschen trainiert auch einfach.
Ja, aber weil du es doch so sagst, so, dann wird dir ja einen Tag gesagt, jetzt bist du Torwarttrainer und ich stelle mir das in dem Übergang gar nicht so einfach vor, so, dann bist du halt Torwarttrainer, so, was machst du jetzt und los? Wo hast du eine Torwarttrainer-Lizenz schon gehabt oder so?
Lizenz schon, aber nicht als Torwarttrainer für mich.
Also sprich, der Anfang war wieder Videokunde, Videos anschauen und mal gucken, Bücher, was machen die anderen.
Bücher geholt. Ja, so war das. Der Wolfgang Frank hat ja auch alles per Video gemacht. Und das Schlimmste war in der Zeit immer, ja, immer wieder genau den Punkt zu finden, wenn du spulst. Ne? Ich sage, wie oft haben wir in der Sitzung gesessen und zu weit vorgespult, dann zu weit zurückgespult. Ey, das ist ja heutzutage, ja, ich glaube, das kann sich kein Mensch mehr vorstellen. Wenn heute einer in so einer Sitzung sitzen würde von den Jungs, die würden sagen, ja, wollt ihr uns verarschen? Hier ist das hier, ist das hier Kasperletheater oder was?
Ja. Aber das heißt, dann war es für dich erstmal, Dimo zu trainieren, war ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen oder deutlich anders, als wenn du jetzt heute in Lasse trainierst. Denn für Lasse bist du ja 40 Jahre älter auf einem ganz anderen Niveau und Dimo war ja dann eher wie ein Kumpel für dich, oder?
Ja, 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 ja. Das hat aber gut funktioniert von Anfang an. Wirklich, ich habe diese Rolle sofort angenommen und mir hat das auch Spaß gemacht. Ich kann mich nur daran erinnern und dann der wollte ja den Konkurrenzkampf anheizen, Wolfgang. Und dann dieser Torwart, mir fällt der Name nicht ein. Kannst du mal kurz unterbrechen hier?
Du, wir halten fest, wir haben in unserer Recherche nicht bemerkt, du warst scheinbar schon lange Torwarttrainer, bevor du dann quasi final aufgehört hast.
Ja, als Zoran Zeko kam in dem Jahr, also in der Winterpause, hat er mich zum Torwarttrainer gemacht. Zoran hat dann gespielt. Ich hatte mit Dimo Wache noch vorher trainiert. Wir saßen beide auf so einer Bank irgendwo am Trainingsplatz, werde ich nie vergessen. Der Wolfgang Frank saß so 30 Meter weiter rechts, irgendwo auf der Bank, ganz alleine. Dann kam ein langer Ball, der titschte auf und sprang über Zoran Zeko ins Tor. Der Dimo und Wache, wir gucken uns an und denken, ah, das kann ja jetzt nicht gewesen sein, ey, dass der Ball reingeht. Ey. Und der Wolfgang, der hat nur den Kopf runter gemacht. Hat gesagt, Alter, was ist denn jetzt passiert, um Gottes Willen? Ey, jetzt wollte ich hier einen Konkurrenzkampf ausrufen und der lässt da so ein Ei rein. Also war das auch schon wieder erledigt. Ja, dann haben wir gespielt in der Saison in Nürnberg. In Nürnberg war das, ja genau, in Nürnberg, Dimo war rote Karte. Zoran Zeko auf der Rückfahrt, ja, ich würde ja lieber erst mit dem Auswärtsspiel anfangen, ja, zu Hause. Also, ja, gut, dann sind wir nach Hause gekommen. Nächste Woche war er krank, also muss ich wieder ins Tor, obwohl ich schon Torwarttrainer war eigentlich. Da habe ich hier nicht zwei Spiele gemacht und dann war der Wache wieder frei. Also seine rote Karte hat er abgesessen. Und so bin ich immer wieder zu Spielen gekommen, obwohl ich Torwarttrainer schon war.
Aber das heißt, dann hattet ihr noch ein paar Jahre einen Zweikampf, weil wenn ich jetzt hier in die Daten...
Ja, Zweikampf kann man das nicht nennen. Ne? Das war eigentlich, er war ganz klar die Nummer eins. Ich hätte nur gespielt, wenn wirklich, ja, ich war noch relativ fit, war ja noch nicht gar so alt und ja, habe nur gespielt, wenn irgendwas passiert ist, wenn einer verletzt war oder zwei verletzt waren eigentlich. Ja.
Aber das war auch okay dann für dich?
Ja, ich war noch fit, ich war klar in der Birne, habe wieder mehr oder weniger Lust gehabt zu spielen und ja, das hat funktioniert.
Hast du das dann irgendwie im Vertrag gehabt, also Torwarttrainer und Spieler, oder war das eher so, der macht das halt mit?
Ich habe gar keinen Vertrag gehabt, glaube ich. Das war einfach per Handschlag. Ich glaube, ich habe ewig jahrelang nie einen Vertrag gehabt. Das war immer nur alles per Handschlag gewesen. Ne?
Aber wie muss ich mir das vorstellen, als dann auch in dem Alter, dann macht man sich ja vielleicht auch irgendwie dann so Gedanken über das, was nach der Karriere kommt oder so. Oder war es einfach okay für dich in diesem Moment? Du warst meinetwegen dann ganz klar hier verankert und hast gesagt, hey, dann bin ich jetzt der Torwarttrainer, schauen wir mal.
Ja, genau, so war es.
Ja,
genau,
okay.
So. Ich bin jetzt der Torwarttrainer und mal sehen, wie es weitergeht. Und so
ganz
hat
gut,
sich immer weiterentwickelt. Ja, gut, auf jeden Fall.
Also sprich, um die Worte von Johnny aufzunehmen... Du hast also in diesen Jahren doch noch ganz schön viel oder ganz schön oft gespielt. Also dieses Torwarttrainer, doch noch Spieler, mehr als eben in dieser klaren Trennung.
Ja, ja. Nee. Ich habe viel gespielt, weil ich war ja Trainer und konnte das beeinflussen. Ich habe halt so hart trainiert, dass die dann immer ausgefallen sind, dann konnte ich selber nochmal spielen.
Aber erzähl doch gern nochmal das mit, was du eben erzählt hast mit Dimo, wie er sich verletzt hat dann.
Ja, wir waren im Trainingslager, Didi Constantini war Trainer, Holger Bernhard war Ersatztorwart, kam aus Alzey, werde ich nie vergessen, war eigentlich ein richtig guter, talentierter Torwart. Und Dimo Wache verletzte sich während des Spiels im Trainingslager. Ich war, glaube, wir waren auf Zypern wieder. Und jedenfalls, ich stand mit Didi Constantini draußen. Ich glaube, wir haben beide eine geraucht, darf man das sagen? Ja. Jedenfalls lag da Dimo am Boden und hat gesagt, wo ist der Ersatztorwart? Ich sage, den habe ich gerade reingeschickt, der soll sich gerade umziehen, trockene Sachen anziehen. Also war keiner da, habe ich die Kippe ausgetreten und bin auf dem Platz und habe weiter das Spiel zu Ende gespielt.
Wie war das grundsätzlich früher, wenn ich jetzt hier so gucke? Also du hast ja bis fast du noch 40 warst, standst du auf jeden Fall noch im Kader. War das damals gängig? Weil, also so wie ich das in meiner Fußballsozialisierung wahrgenommen habe, klar, Torhüter spielen deutlich länger als der normale Feldspieler, aber in dem Alter ist dann schon beachtlich.
Ja, ich war ja eigentlich kein Spieler mehr. Ich war eigentlich schon Torwarttrainer. Wie gesagt, ich hätte nur gespielt, wenn sich zwei Torhüter verletzen. Das war dann halt leider der Fall und ich musste nochmal rein. Aber wie gesagt, ich war noch relativ fit, obwohl ich im Tor gar nicht mehr stand. Aber trotzdem, die Erfahrung hat es dann schon ausgemacht noch. Und ja, habe dann einfach gespielt dann noch.
Was ich eben noch vergessen hatte, was mich noch interessieren würde, weil du meintest, ihr wart in Zypern. War das damals schon so gängig, dass man so Auslandstrainingslager gemacht hat?
Ja, damals war das so, ich glaube, die zweite Liga, die begann erst im Februar oder so, war eine ewig lange Winterpause. Und ja gut, wir bei den Bedingungen konntest du meistens nicht trainieren, also sind wir in den Süden gefahren, wie viele andere Mannschaften auch. Damals war Zypern so unser Reiseziel und ja, war immer ganz schön dort.
Aber dich hat Kälte doch eigentlich nie gestört, oder?
Ja, Kälte, ich mag das schon. Also ich mag das schon auch jetzt noch, wenn wir in den Süden fahren im Winter, da zu trainieren, das hat schon was. Gute Bedingungen, Sonne, also habe ich nichts dagegen.
Ja, ich wollte nur kurz darauf, weil du wirklich immer noch der Einzige bist. Wenn wir mal das Training im Winter filmen, meinetwegen, wenn Schnee liegt und ich da friere, nach einer halben Stunde da stehen, meine Finger nicht spüre, bist du der Einzige auf dem Feld mit kurzen Hosen, was ich, wir ich, jedes Jahr aufs Neue.
Ich wollte schon sagen, es ist eigentlich skandalös, ist die Sonne draußen relativ warm für unsere Verhältnisse und du hast jetzt ausnahmsweise mal lange Sachen an.
Ja gut, das habe ich aber nur an wegen dem Fotoshooting, weil meine Beine muss er nicht mehr fotografieren. Das sieht immer aus, als ob ich eine lange weiße Unterhose anhabe.
Ja, wir waren schon an dem Punkt, du trainierst dann also Dimo dann auch die ganze Zeit schon mit und dann irgendwann kommt so der finale Schnitt, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich definitiv nicht mehr ins Tor. Hast du das dann?
Das war kein finaler Schritt. Nee? Die Situation hat sich einfach nicht mehr ergeben.
Also hätte
es war dann einfach so, wenn es hätte sein müssen, wäre es wieder passiert. Wahrscheinlich, aber so, das gab es nicht mehr. Dimo Wache war die Nummer eins und das war auch, ja, habe ich hundertprozentig akzeptiert. War für mich auch nie ein Thema, war auch nie mehr dann ein Konkurrenzkampf zwischen Dimo und mir aus meiner Sicht. Das war dann auf einmal dann auch mein Junge irgendwie so ein Stück weit. Ich war ja auch schon eine Ecke älter, er kam ja ganz jung hierher und ja, habe alles versucht, dass er ein guter Torwart wird. Und geworden ist ja auch.
Ist dann vielleicht gerade dieses gute Verhältnis zwischen euch beiden auch so ein bisschen der Schlüssel dafür gewesen, dass du auch ein guter Torwarttrainer wirst? Weil das, glaube ich, muss ja einfach dann der...
Ja gut, am Anfang, ich glaube, man muss sich ja erstmal reinfinden. Ja. Ich glaube, dass ich heute mit der Erfahrung, weil ich das schon so lange mache, ein besserer Torwarttrainer bin als damals, das glaube ich schon, durch die lange Zeit jetzt. Aber damals, das war einfach so der Beginn und man hat sich auch ein Stück weit ausprobiert, was auch vielleicht ganz gut war. Man hat einfach Dinge auch so versucht, selber zu entwickeln im Training. Ja, das passiert mir heutzutage relativ wenig nur noch, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe man hat schon mittlerweile so ein großes Repertoire an Übungen und ja, da nochmal was Neues irgendwie zu machen. Manchmal habe ich noch so einen Geistesblitz, aber ich bin ja auch schon alt.
Aber du machst das ja mittlerweile so lange und bist gefühlt jetzt gerade noch mal mit am erfolgreichsten, wenn man sich jetzt gerade die Generation an Torhütern anguckt, die in der Bundesliga rumlaufen, wo du überall deine Finger im Spiel hattest. Also du bist ja definitiv in deinem Torwarttraining auch mit der Zeit gegangen und hast dich scheinbar immer weiter informiert, oder?
Ja, das muss man auch. Also meine, wenn du weiterkommen willst und die Zeit bleibt ja nie stehen, ja, dann muss man sich auch weiterentwickeln. Als Mensch und als Trainer natürlich auch, das ist doch ganz klar.
Was würdest du sagen, was macht so das Torwarttraining von Stefan Kuhnert aus?
Ja, kommt immer drauf an, auf den Tormann, den man hat, oder die Torhüter. Wo setzt man den Hebel an? Wo fehlt es noch? Wo muss er sich verbessern? Das ist immer so mein Ding gewesen, daran zu arbeiten, an diesen Dingen. Also ich habe nie die Dinge geübt, wo ich gesehen habe, das sitzt eigentlich bei ihm. Es gibt immer Dinge, die man ständig wiederholen muss, so Abläufe, aber im Großen und Ganzen setzt man immer da den Hebel an, ja, wo die Defizite sind.
Aber die muss man dann ja auch erkennen. Also das machst du anscheinend ja ganz gut, weil wie es Johnny gerade schon anfangen wollte, haben wir ja gerade aktuell in der aktuellen Bundesliga so einige von deinen Ziehkindern, wenn ich es mal so nenne, verteilt.
Ja, gut. Die sind ja alle, wenn die aus der Jugend heutzutage kommen, meine, die haben ja schon früh Torwarttraining. Das ist ja anders als zu meiner Zeit. Die sind ja alle schon gut ausgebildet. Die wissen schon alle, haben schon jahrelang im Tor gestanden und trainiert. Ich sage immer, wir bei den Profis, die ganzen Torwarttrainer, das sind so die, ja, die das Ganze nochmal frisieren, wie so ein, der dann nochmal so Hand anlegt, an den Schrauben arbeitet und da die Dinge, die noch nicht so gut sind, verbessert einfach.
Aber wenn du es jetzt sagst, in der Jugend werden sie gut ausgebildet, du warst dann hier bei Mainz 05, du warst plötzlich der Torwarttrainer, was hat sich denn so getan? Hast du dann diese Entwicklung der Torwarttrainer hier auch mitbestimmt? Hast du da vielleicht auch gewisse Wünsche gehabt oder kam das dann aus dem NLZ heraus und Profis und NLZ sind zusammengewachsen? Also wie ist das entstanden? Da hat sich ja viel getan dann in der Zeit.
Ja gut, der Hoffe, der hier auch schon ewig Torwarttrainer ist, war ja auch mal mein Torwart. Ja gut, ich glaube in der Bundesliga, die Arbeitsweise ist doch ziemlich gleich bei den Torhütern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der eine da nur Purzelbäume trainiert und der andere macht Schwimmen im Training oder dass so Unterschiede vorhanden sind. Das wird schon ziemlich gleich gearbeitet und das setzt sich im Jugendbereich auch fort. Ich meine, wir haben hier qualifizierte Trainer, die wissen schon selber, wie das geht. Wir wollen, das ist mit Sicherheit so ein Torwart, der mutig ist und aggressiv teilweise auch agiert und der auch einigermaßen Fußball spielen kann. Aber das im Endeffekt wollen das alle, glaube ich.
Aber denkst du dann, dass die aktuelle Situation mit Robin, Finn, Yannick, Flo, keine Ahnung, ob ich jemanden vergessen habe, dass das dann Zufall war, dass sie alle so im gleichen Zug kamen und die Konkurrenz dann so hoch war, dass sie sich alle so stark verbessert haben, dass sie jetzt auf diesem Level sind?
Ich weiß gar nicht, ob die Konkurrenz so hoch war, ob das. Das waren alles einfach alles gute Jungs. Bei dem einen oder anderen brauchte man mehr Geduld. Das hat ein bisschen länger gedauert, die Entwicklung. Aber das waren alles gute Jungs hier, teilweise sogar aus der Region, die einfach besser werden wollen und die das angenommen haben, was man ihnen vormacht oder was man ihnen gezeigt hat. Und das war, ich glaube, ein Schlüssel für jeden Fußballer. Wenn man den Weg nach oben schaffen will, dann muss man sich ständig verbessern und auch ab und zu mal zuhören. Ja, aber das
also auf jeden Fall sehr edel von dir, Kuni, dass du weder du noch unseren Torwarttrainern sonst bei Mainz 05 zuschreibst, dass ihr da viel Anteil hattet. Aber ich gehe schon davon aus, dass sowas nicht zufällig passiert, dass so eine große Anzahl dort
ja, durchkommt. Ja, zufällig.
Und denkst, also oder was, wie ist denn das denn überhaupt jetzt
in der Zusammenarbeit? Ich sag mal, wenn einer Talent hat und du siehst, der hat das Potenzial, dann sage ich immer, und der ist fleißig und arbeitet und will es unbedingt schaffen, dann kannst du eigentlich nur ein schlechter Trainer verhindern, dass er kein Profi wird, sage ich immer.
Aber auch das muss man ja Jugendlichen vermitteln. Also auch das, klar, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die wenigsten 12-Jährigen den Ehrgeiz und die Ruhe haben und das Wissen haben, wie werde ich Profifußballer oder wie werde ich Torwart. Das muss ihnen ja jemand vermitteln, diesen Weg muss ihnen jemand zeigen.
Ja gut, dafür gibt es ja auch hier noch ein paar andere Leute, die denen das in dem Alter zeigen müssen.
Definitiv. Aber da wäre ich jetzt gern drauf eingegangen. Wie läuft das denn ab? Besprecht ihr euch da mal, für was ihr stehen wollt, was ihr den Jungs vermitteln wollt? Oder sind das einfach alles gute Jungs und die wissen schon irgendwie, worauf es ankommt und deswegen funktioniert das so gut zusammen?
Schwierig, glaube ich. So, ja, die Jungs wissen schon, glaube ich, was sie machen müssen. Und trotzdem kriegen es nicht alle hin, ne? Ich meine, sonst würden sie auch viel mehr schaffen. Wenn es jeder hinkriegen würde, dann wäre es ja auch zu einfach. Und ja, man muss schon lernfähig sein und Dinge umsetzen können. Und an was es bei vielen scheitert, ist meistens das Gerät zwischen den Ohren. Ne? Ich glaube, das ist das größte Problem für die meisten.
Also die Einstellung, nennen wir es mal.
Ja, es hat nicht unbedingt immer was mit Intelligenz zu tun, aber es ist, ja, manchmal fehlt auch, ich glaube, im Tor ist es schon mal sehr wichtig, dass du ein gutes Selbstbewusstsein hast und entwickelst. Du musst schon von dir überzeugt sein und diesen Mut haben, auch Fehler zu machen. Und ich glaube, das haben sie hier im Verein. Die wissen schon, dass sie auch Fehler machen dürfen und nicht gleich fallen gelassen werden. Ne? Bei Robin hat es auch ein bisschen länger gedauert, aber man hat das Potenzial immer gesehen bei ihm. Und ich habe immer an ihn geglaubt. Und das ist, glaube ich, das muss eigentlich, glaube ich, ein Spieler spüren. Ist ja nicht nur im Torwartbereich so, dass man an ihn glaubt, egal was jetzt passiert, ob er auch mal eine schlechte Phase hat, dass du dann diesen Schritt einfach gehen kannst. Und das, glaube ich, ist hier, das ist wichtig für die Jungs.
Aber wenn jetzt beispielsweise als Manuel Neuer größer wurde, hat er ja so dieses Torwartspiel, haben ja viele programmiert, revolutioniert. Wie war dann quasi die Reaktion hier im NLZ? Also hast du dann irgendwann mal mit den Leuten zusammengesessen, hast gesagt, Jungs, wir müssen schaffen, dass die Torhüter jetzt stärker am Ball werden? Sowas meine ich. Also ob ihr quasi so Inhalte versucht vorzugeben bis in die U7?
Nö, das haben wir eigentlich nicht gemacht, weil das ist heute dann, das Training ist ja anders aufgebaut, als es früher der Fall war. Du musst ja heute automatisch mit dem Fuß spielen können. Ne? Zu meiner Zeit, ich war 31 Jahre, glaube ich, und dann wurde die Rückpassregel geändert. Und dann mussten wir auf einmal mit den Füßen ausspielen können. Ne? Das war ja eine Revolution damals. Und das war ja die wichtigste Regeländerung, die jemals stattgefunden hat. Jetzt stell dir mal vor, ich spiele mal Pressing und der Torwart kann immer noch den Ball hinten in die Hand nehmen. Ne? Dann lauf mal an hier, mein Lieber. Dann komm mir mal entgegen. Ja, also das war der größte Schritt und ab dem Zeitpunkt musstest du einfach lernen und das ist natürlich einfacher, wenn du das von klein auf schon machst, als wenn du dann mit 30 Jahren irgendwann anfangen musst, Fußball zu spielen. Mhm. Und zwangsläufig haben die Jungs das lernen müssen, alle von heutzutage. Das weiß jeder, dass sie mit beiden Füßen gut Fußball spielen müssen. Und das wird trainiert und es sitzt dann irgendwann auch bei dem einen besser, bei dem anderen weniger gut.
Robin saß ja vor ein paar Wochen hier und hat erzählt, dass er am Anfang, als er dich so die ersten Male kennengelernt hat, ein bisschen Schiss vor dir hatte. Ist das so ein Mittel, mit dem du bewusst auch so ein bisschen spielst bei den Jungs?
Ja, ich sehe, glaube ich, so aus, dass man ab und zu mal Angst vor mir kriegt. Da glaube ich, das ist, glaube ich, der Faktor gewesen. Aber der braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich meine, ich habe schon, der Robin hat mir mal erzählt, als ich gesagt habe, der René Adler war ja auch mal unser Torwart. Ey, der hat früher so hart trainiert, die Abläufe, die stundenlang Sprünge gemacht und so. Das war Umfang, Wahnsinn. Und dann sagt er, ja, was hast du mit uns gemacht? Ich bin schon, wenn mein Vater mich abgeholt hat, abend vom Training, bin ich im Auto schon eingeschlafen. Hat er immer. Ja, aber ich kann mal, ein Trainer hat immer gesagt, von nix kommt nix. Ja. Das ist, ich glaube, du musst erstmal hart arbeiten und manchmal muss es auch richtig wehtun, damit du diesen Schritt gehen kannst. Ja.
Also ist es vielleicht, fassen wir es mal zusammen, ist der Ehrgeiz, der dich auch weitermachen lässt als Trainer und dass du dich immer weiterbilden willst, neue Sachen lernen willst und das gibst du dann gut den Jungs wieder. Und das Ganze entsteht aus einem super Team von vielen Torwarttrainern.
Ja, gut. Wichtig ist auch die Torwartgruppe. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben selten Torhüter gehabt, die untereinander nicht eine geile Gemeinschaft waren. Und da pusht man sich gegenseitig und wir haben auch viel Spaß auf dem Trainingsplatz. Und das gehört einfach auch mit dazu, glaube ich, dass sich einer, ja, ein jüngerer Torwart bei so einem Älteren was abschauen kann. Ja. Das bringt dich auch weiter. Nicht nur immer der Torwarttrainer. Mach einfach die, früher musstest du lernen durch Abgucken. Und das ist auch ganz wichtig. Schau dir die Dinge ab, die einer gut macht und versuch es umzusetzen.
Von damals Dimo bis jetzt Robin, Du hast ja an sehr, sehr vielen Karrieren mitgewirkt. Bei wem bist du am überraschendsten oder bei wem hat sich am meisten überrascht, dass er es dann doch geschafft hat?
Boah, schwierig. Also der Wetti war ja auch, Christian Wettklo, den auch noch jeder hier kennt.
Der konnte nicht der so gut war, am Ball sein. Der konnte aber nicht so gut am Ball sein.
Oh, der war ganz gut am Ball. Verguck dich mal, ne? Vor allen Dingen,
kostet eine Kiste, ne?
Kostet eine Kiste. Genau. Der Wetti war auch 14 Jahre hier. 14 Jahre war der hier Torwart. Der ist gekommen damals über ein Probetraining. Jeder hat gesagt, Leute haben mich angerufen und hat gesagt, ey, komm, ey, den kannst du nicht nehmen, ey, der hat voll einen Sender. Und dann habe ich mit ihm trainiert. Wir waren im Trainingslager in Bad Kreuznach. Und danach hat er noch ein Probespiel gemacht. Übrigens, da war Miro Klose noch zweite Mannschaft Kaiserslautern in diesem Spiel. So lange ist das schon her, 2000. Und dann haben wir ihn verpflichtet damals über ein Probetraining. Das werde ich nie vergessen. Und war 14 Jahre hier unser Torwart. Ja, war auch ein geiler Typ und ist immer noch Torwarttrainer bei Schalke 2.
Der hatte definitiv positiv einen an der Klatsche. wir haben uns eben noch dieses Interview angeguckt. Das können wir jetzt noch mal einspielen.
Ja. Christian Wettklo, können Sie sich erinnern, dass Sie jemals so ein Osterei kassiert haben?
Eine vernünftige Frage oder ich gehe sofort weiter. Sag ja. Ich jetzt ganz ehrlich. So brauchst du mit mir nicht hier sprechen.
Ja, Moment, das ist ja kein Angriff gegen Sie. Das ist einfach.
Vernünftige Frage oder wir brechen die Kacke ab hier?
Dann brechen wir die Kacke direkt ab. Dankeschön.
Ja, ja, das ist überragend. Das ist legendär, das Interview. Das war mit
Martin
Quast.
Genau, mit Quasti. Genau. Den gibt es auch immer noch hier in unserem Kosmos.
Ja, ja.
Das ist ja ein gutes Beispiel dafür. Da wurde er ja auch gefragt, ob er ein Fliegenfänger oder irgendwas sei, weil er einen Fehler scheinbar gemacht hat. Ja. Dann gab es ja beispielsweise auch mal die Situation, wo Robin gedacht hat, der Elfmeterpunkt wäre der Ball, auch schon irgendwie in seinem zweiten oder dritten Spiel. Wie gehst du denn dann mit den Jungs um? Weil das sind ja entscheidende Momente auf jeden Fall.
Ja gut, das waren Momente, die waren mit Sicherheit nicht positiv. Aber ja, das passiert halt. Also ich tue das einfach ab. Und bin keiner, wenn einer unter einer Flanke drunter durchläuft, am Wochenende dann die ganze Woche Flankentraining macht, damit sich noch mehr festsetzt im Kopf. Wer mehr oder weniger, wird das, ist passiert, fertig aus. Wird dann nicht mehr groß thematisiert. Ich meine, jeder beim Torwartfehler weiß im Endeffekt jeder, dass er einen Fehler gemacht hat, auch wenn das vielleicht nach außen im Interview nicht unbedingt so kundtun will. Aber lieber Gott, das passiert und fertig.
Hat sich das über die Jahre in irgendeiner Form geändert mit psychologischer Beratung oder so, dass man mental stärker wird? Oder versuchst du den Jungs irgendwie Werkzeug an die Hand zu geben, dann nach so einem Fehler im Spiel quasi sich irgendwie wieder besser zu festigen?
Gut, ich meine, du kannst die ganze Woche kannst du arbeiten und Dinge machen, wo du das Selbstvertrauen, wenn das gelitten hat, wieder aufbaust durch Übungen, die man gerne macht und all solche Dinge. Aber wenn du dann im Tor stehst und der erste Ball kommt, ja, dann glaube ich, ist es nicht ganz so einfach. Deswegen dann immer wieder vom Einfachen zum Schweren. Das lernst du auch mit all den Jahren. Dann wieder sich das Selbstbewusstsein im Spiel zurückholen. Das ist im Tor nicht immer ganz so einfach, weil man mehr oder weniger mehr reagiert, als man agiert. Als Spieler kannst du rennen, kämpfen und versuchen, alles zu geben. Als Torwart musst du halt dann warten, was passiert auf dem Platz teilweise. Du kannst dir vielleicht auch ein paar Flanken runterholen oder so. Da in den Bereichen kannst du mehr agieren, aber im Großen und Ganzen bist du doch abhängig davon, was auf dein Tor kommt. Und dann brauchst du vielleicht auch mal das Quäntchen Glück, dass du ein Spiel hast, wo dann auch mal ein paar schöne Bälle kommen, wo du dich wieder auszeichnen kannst. Ja,
ja, dann kam irgendwann relativ schnell ja dann auch in deiner Karriere als Torwarttrainer Jürgen als Trainer. Jürgen Klopp nochmal für alle. Hättest du dem damals denn direkt zugetraut, dass er überhaupt als Trainer passt und dann sowas erreicht natürlich?
Das war Eckhard Krautzum, war Trainer und Klopp hat ihn abgelöst. Ich kann mich noch genau dran erinnern. Wie gesagt, das war auch wieder so ein Moment. Ja, es war jetzt so, der Klopp war Trainer und der hat das von Anfang an ordentlich gemacht. Hat sich da auch reingefunden, reingefuchst. Hatte den Wolfgang Frank schon, der glaube viele Dinge so gemacht hat, die der Kloppo verinnerlicht hat. Darauf hat er aufgebaut, hat Sport studiert, ist ein intelligenter junger Mann gewesen, jahrelang hier Spieler. Und es hat von Anfang an funktioniert. Wir haben das, ich glaube, in der Saison war ich dann mehr oder weniger Co-Trainer und sein Adjutant und Torwarttrainer. Und dann im nächsten Jahr, im Sommer, kam dann Zelko Bubic dazu, ja, der auch schon Trainer war in Neunkirchen oder Neukirchen in Hessen. Hatte so ein bisschen Erfahrung, war auch ehemaliger Spieler und Freund vom Kloppo. Und ab dem Zeitpunkt, das hat funktioniert einfach.
Und ab dann ging es gefühlt nur noch steil bergauf, oder?
Und ab da ging es nur noch bergauf, genau so ist es. Erstmal ging es nicht so bergauf, ja, durch die Nichtaufstiege.
Hm. Wobei das ja auch schon ein Erfolg war,
ja, insgesamt, dass wir dann. Ja, natürlich. Natürlich waren das Erfolge. Ich sah auch diese Nichtaufstiege im Endeffekt, die haben dem Verein populärer gemacht, als wären wir gleich direkt aufgestiegen, glaube ich. Es gab so viel Anerkennung und Mitleid mit uns, dass wir immer so knapp gescheitert sind. Und wir hatten so viel Sympathien erworben durch die Nichtaufstiege, mehr als wir. Ich glaube, wenn wir im ersten Jahr aufgestiegen wären, wären wir so ein ganz stinknormaler Aufsteiger wie viele andere auch gewesen. Mhm. Aber so war das ganz besonders, ja.
Ich würd gerne nochmal zurück zu diesem, als Jürgen den Trainer, wo du sagst, du warst dann irgendwie auch Co-Trainer, Adjutant, irgendwas. Aber ging das dann genauso ähnlich los wie bei dir zum Torwarttrainer? Also war das auch so, dass man ja, so
von
ein bisschen...
Heute morgen, heute auf morgen ist er Trainer geworden. Und dann, ich glaube, der konnte reden, der Kloppo konnte, er hat immer gesagt, ich kann eine Stunde lang über Dinge reden, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe.
Das reichte dann also erstmal am Anfang.
Das hat sofort funktioniert. Ja.
Und wie war dann zwischen euch die Kommunikation? Also hat Jürgen vielleicht.
Wir waren Mitspieler jahrelang und es hat direkt funktioniert.
Wollte der vielleicht auch was anderes vom Torwartspiel als zuvor? Oder?
So weit haben wir gar nicht gedacht. Ja. Wir haben einfach gemacht.
Ja.
Einfach gemacht.
Und das ja gut, hatten wir schon, ja.
Hat sich das dann über die Jahre verändert? Also ich meine, du hattest dann irgendwann auch einen Thomas Tuchel quasi als Vorgesetzten, der, glaube ich, ja sehr akribisch ist bei vielen Dingen. Hat der dem Torwart dann mehr Sachen zugeschrieben, die er machen muss oder sonst was?
Das hat immer funktioniert. Okay. Warum? Ja, es wurde nie thematisiert, der muss jetzt aber das oder jenes besser machen oder so. Die Torhüter waren immer gut, die waren immer top und deswegen mussten die auch nichts besser machen.
Das meinten wir gar nicht, aber ich hätte mir vorstellen können, dass ein Thomas sagt, ich will den mehr im Spielaufbau drin haben und ein anderer sagt, unter gar keinen Umständen soll der Torwart überhaupt den Ball irgendwie verarbeiten, solche Dinge.
Ja gut, ich glaube, alle Trainer, die jetzt hier waren, mehr oder weniger, glaube, wollten keinen Torwart haben, der den gegnerischen Stürmer die Bälle an der Hüfte vorbeischießt. Wollen immer hinten das Spiel ohne Risiko aufbauen. Ich glaube, das ist heute auch noch so der Fall.
Definitiv. Dann kam so ein bisschen die glorreiche Zeit. Aufstieg, Etablierung in der Bundesliga, Abstieg und dann der Abschied von Kloppo. Und dann kam ja wahrscheinlich auch für dich dann wieder so ein größerer Bruch, in dem du dann erstmal wieder einen anderen Trainer in Jørn Andersen erlebt hast, mit dem wir aber ja auch sehr erfolgreich waren. Wie hat sich so da die unterschiedlichen Philosophien anmerken lassen beim Team?
Ja gut, der Kloppo, der ist ja dann gegangen. Wer hat es ja nur ein Jahr probiert, dann den Wiederaufstieg zu schaffen. Sind dann aber leider knapp gescheitert. Aber wir hatten da so viele Sympathien erworben. Und Jørn Andersen kam und wir sind mit ihm aufgestiegen, ja. Er hat das auch gut gemacht im Großen und Ganzen. Sonst wären wir ja nicht aufgestiegen. Und dann war die Geschichte, dass er dann nach dem Pokalspiel dann schon gehen musste. Das war natürlich dann für ihn besonders bitter. Wir sind aufgestiegen in die Bundesliga. Und dann der Trainer konnte es nicht mehr miterleben. Ja. Dann wurde der Tuchel-Trainer, ja, als ehemaliger Jugendtrainer hier.
In der Zeit hatten wir auch relativ viel Fluktuation, finde ich, auf der Torwartposition und hatten dann auch öfters mal so die Situation, dass durch Verletzung mal der Dritte oder so ran durfte. Dürften wir auch P. Piekenhagen und so gehabt haben.
Ja, also, ein Spiel hat er mal gemacht.
Ja, also nicht viele, aber wir hatten mehrere, oder Ishtun hat auch. Da hatten wir auf jeden Fall ja so ein paar Torhüter, die schon in einem sehr hohen Alter zu dir kamen.
Ja.
Wie unterscheidet sich das dann in der Herangehensweise, wenn du schon so einen Torwart oder auch einen Adler bekommst, der quasi schon so ein fertiger Torwart ist, der wahrscheinlich nur noch schlechter wird mit den Jahren?
Für mich ändert sich da nichts. Es kommt immer drauf an. Ja, wenn ich natürlich sehe, manche Belastung, das ist jetzt so hoch für den, wenn er schon ein gewisses Alter hat. Aber ich kann mich an Martin Piekenhagen erinnern, der ist im Tor rumgehechtet. Da konnte der Platz steinhart sein, der hat sich nie beschwert. Und der René war genauso. Der René hat alles angenommen, ey, der war wissbegierig, der hat sich da unglaublich ehrgeizig. Das war für mich kein Unterschied, ganz ehrlich gesagt. Hat immer Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten. Egal, wer da Torwart war. Es war immer schön.
Aber hast du dir dann manchmal auch von denen noch was abgeschaut für dein Training? Oder was wo du gedacht hast, oh, sowas könnten wir implementieren?
Im Großen und Ganzen, wenn ich ehrlich bin, relativ wenig.
wenn du dann zurückblickst auf all die ganzen zahlreichen Nichtaufstiege, dann endlich Aufstiege, dann wieder ein Abstieg, Europa, UEFA Cup, alles Mögliche, was wir hier hatten. Was würde dir so direkt in den Kopf schießen? Was war so dein Highlight nach fast 40 Jahren mit Mainz 05?
Highlight war auf jeden Fall dieses Spiel, als wir über die Fairplay-Wertung in die Europa League-Qualifikation kamen und in Sevilla gespielt haben. Dieses Spiel, das war unglaublich. Das hat so einen Spaß gemacht. Das war einfach geil, das muss ich echt sagen. Dann die 100-Jahre-Spiel hier zu Hause gegen Schalke mit der Choreo, dann das frühe 1-0 und der Sieg dann, das war, ja, es gibt immer so Momente, die man nie vergisst. Der Aufstieg, logischerweise, bleibt immer, diese Dinge bleiben natürlich immer besonders hängen. Aber auch jetzt diese Nichtabstiege, letzte Saison, damals als Bo Svensson zurückkam. Es gibt so viele Momente, die man nie vergisst und die so besonders sind. Und die unseren Verein auch geprägt haben. Und glaube ich, dadurch haben wir uns unglaublich viele, glaube ich, Sympathien. Was haben wir? Sympathien?
Erspielt.
Erarbeitet. Wir sind mal gefahren, ich werde das nie vergessen. Wir waren aus dem Urlaub zurück. Irschenberg, Tank, Raststätte, rappelvoll Autos, halbe Stunde angestanden mit Tanken. Ich ins Auto, Familie in der Karre drin, Gas gegeben ohne Ende, Polizei dahinter, ich war bestimmt 80 Kilometer zu schnell, angehalten, meine Frau hat noch gesagt, ey, komm, ey, halt dich ganz ruhig, ey. Man sieht schon, ey, im Rückspiegel, die sind irgendwie sehr aufgebracht. Naja, jedenfalls kamen die dann ans Auto, Papiere abgegeben, das Auto war auf Mainz 05 zugelassen. Ja, die sagen, ja, Sie haben bei Mainz 05, was machen Sie denn da? Ich habe gesagt, ja, ich bin der Torwarttrainer. Ah, Torwarttrainer, geil. Ey, ihr seid ein geiler Verein, ihr seid so geil. Also, fahr weiter, aber jetzt ein bisschen langsamer. Also, habe ich nur Mainz 05 zu verdanken, sonst ich glaube, der Führerschein wäre lange weg gewesen.
Ist es also so ein bisschen so, dass diese Kombination aus, ich nenne es jetzt mal, weil wir es in der jungen Vergangenheit auch haben, so, weil wir so gelitten haben, ist dafür der Erfolg dann umso schöner oder gönnt uns das deshalb auch jeder?
Ja, ich glaube damals schon, ich glaube schon, dass das damals so war. Auch jetzt, ich glaube, wir haben wenig Leute, die unseren Verein nicht mögen. Und so Art und Weise, glaube ich, wie wir mit den Dingen umgehen und welche Leute auch immer bei uns arbeiten, auch die Trainer wie jetzt der Bo, ich glaube, das hat schon viele, bringt uns viele Sympathien ein, auf jeden Fall.
Du erwähnst gerade die Leute, die bei uns arbeiten. Glaubst du auch neben diesen Leuten, die so im Rampenlicht stehen, wie jetzt Bo, dass auch da intern was Besonderes hier vielleicht ist bei Mainz 05? Ich gucke jetzt dich an, denke an Walter Notter, ich denke an andere Leute, die hier schon lange im Verein sind und ja, ich sag mal so in der zweiten Reihe oder die, die wir nicht so direkt jeden Tag sehen, aber ist das, glaube ich, wichtig hier, um diese Art von Verein auch am Leben zu halten?
Ja, ich glaube, es sind so viele Leute, die schon lange hier sind, jetzt auch schon lange in der Verantwortung sind, die schon auch ewig auch gelitten haben Und die, ja, glaube, einfach besser mit diesen negativen Erfahrungen, Erlebnissen umgehen können als viele andere, die das nicht. Wir haben ja wirklich schon am Boden gelegen und haben es trotzdem immer wieder geschafft. Und ich glaube, diese Erfahrung, die stählt dich irgendwie ein Stück weit und dann ist alles halb so schlimm irgendwie. Man muss immer positiv sein und das versucht man immer hier nach außen hin zu transportieren.
Denkst du, das klappt hier überhaupt alles noch, wenn ihr bald weg seid, in so 10, 20 Jahren?
Na gut, in
bald 10, 40, 20
Jahren. Gerettet.
Ja.
Ja, ich glaube schon. Man muss das immer weitertragen, muss die Leute, die dann danach kommen, ja, müssen halt auch gute Leute sein. Ne?
Was würdest du denn so meiner Generation noch sagen wollen, sozusagen, was müssen wir uns unbedingt abschauen von euch, damit das alles hier irgendwie am Leben erhalten wird?
Ja gut, die Begeisterung, die ist ja jetzt riesig, finde ich, so in der Stadt, auch bei den jungen Leuten, das hat man ja auch gemerkt, als wir da Rosenmontag mitgefahren sind, ey, da waren Spieler, die das erste Mal gemacht haben, die haben gesagt, Alter, wie viel Fett haben wir denn? Das ist ja unglaublich und die Begeisterung, ja, das ist das, was den Leuten Spaß macht einfach, diese ja, jetzt dieser Erfolg und ja, die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt auch, ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werden wir noch ein richtig geiler, noch ein geiler Verein, sag es mal so.
Wenn du Mainz 05 in so für dich persönlich in wenigen Sätzen beschreiben müsstest, wie sähe das aus?
Ja, wir sind irgendwie bodenständig. Wir sind zwar immer noch ja, so nicht der allergrößte Verein, aber wir sind jetzt schon lange im Bundesliga-Geschäft dabei. Wir wissen, wie das funktioniert, der ganze Laden. Wir haben eine gewisse Erfahrung und wir müssen uns nicht verstecken. Vor keinem. Wir können vielleicht sogar noch über Jahre, wenn wir gut arbeiten, ja, immer eine gute Rolle in der Bundesliga spielen. Und ich habe keine Angst und Bedenken, dass wir jemals in die zweite Liga müssen.
Du hast eben schon so ein bisschen gesagt, meistens machst du dir scheinbar oder hast in deiner Vergangenheit dir nicht so viele Pläne gemacht für die Zukunft. Weißt du jetzt schon ungefähr, wie lange du das noch weitermachen möchtest?
Ich würde es gerne so lange weitermachen, bis ich selber sage, jetzt geht's nicht mehr. Also solange ich noch, ich habe immer gesagt, solange ich von der Mittellinie noch direkt ins Tor schieße, solange mache ich es noch.
Ja, das schaffst du ja noch easy.
Ja, jetzt geht's noch.
Wie macht die Tor? Ich oder Dimo oder Rosi oder Manu oder so? Wie musst du gewinnen?
Das wäre dann jetzt noch am Spiel. Leichter Schwenk, da wird's.
Was meinst du?
Du hättest mehr laufen sollen und weniger reden.
Ich?
Machen wir noch ein bisschen weiter, so ein paar Kleinigkeiten. Der persönliche Kuni, ganz wenig nur, gar nicht so viel. Eine Sache, die so auffällt in der Recherche oder wenn man alle Jahre durchguckt und alle Bilder durchklickt, du hast fast immer die gleiche Frisur. Wie gefällt dir? Bist du zufrieden mit?
Naja, weißt du, meine Haare sind, ich sage immer, das sind ja mehr Federn als Haare. Ja, und als ich kam, hatte ich sogar Locken.
Wirklich? Die glättest du jetzt immer morgens?
Ja,
genau. Zum Glätteisen.
Ich musste zur Bundeswehr und ich habe so ein bisschen Segelohren. Da habe ich gedacht, na, was machst du jetzt, ey, damit die nicht jeder so sieht. Und dann habe ich mir Locken machen lassen. Ich habe mich so geschämt, als ich beim Friseur saß und diese Lockenwickler am Schädel hatte. Das war schon peinlich und es hat auch so mächtig nach Chemie gerochen. Das war nicht schön, aber als ich hierher kam, hatte ich immer noch Locken. Aber dann waren sie schon ein bisschen, ja, wenn man dann so 4 Wochen danach, dann ging es einigermaßen, haben die sich so ein bisschen gelöst.
Großartig. Was machst du denn, was macht denn der private Kuni so, um diesen ganzen Fußballalltag mal hinter sich zu lassen? Oder was machst du einfach mal, um auch runterzukommen?
Also ich muss ehrlich sagen, um runterzukommen, gehe ich nach Hause bei meiner Familie und gucke Fußball.
Und wie findet
ich gucke,
das?
Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, vielleicht verzweifelt meine Frau auch oder ja, ich gucke halt so viel Fußball, das ist Wahnsinn.
Also und was
ich gucke jedes Spiel. Ja, es gibt auch furchtbar langweiligen Fußball, da schalte ich dann auch schon mal raus. Aber wenn Fußball geil ist, so wie am Wochenende wieder das Spiel Leverkusen in Stuttgart, das macht so einen Spaß zu gucken. oder jetzt die Champions League, wenn das wieder losgeht. Deutschland spielt ja auch Donnerstag. Da gucke ich mir natürlich alles an.
Und deine Frau sitzt begeistert daneben.
Nee, die sitzt gar Fußball. Nicht daneben. Die guckt überhaupt keinen Fußball. Die guckt dann woanders oder legt sich ins Bett oder guckt eine Serie, irgendwas. Ja. Also die guckt da nicht mit. Die ist nicht so fußballaffin.
Du bist insgesamt auch sehr sportbegeistert, oder? Ich kann mich erinnern, letztes oder vorletztes, wann war Olympia? Im Trainingslager war Olympia. Gefühlt konntest du immer alle Ergebnisse mir direkt sagen.
Ja, ich liebe das. Ich liebe diesen Wettkampfcharakter und die Leute, ey, wenn die ihre Leistungen bringen und auch abrufen, ja, dann macht es Riesenspaß, egal welche Sportart das ist. Ich gucke gerne.
Und Sport. Der Rest der Familie? Gibt es dann wenigstens so, du hast einen Sohn, was macht der?
Der spielt auch Fußball.
Was für eine Position?
Auch Torwart.
Welcher Verein?
Soll ich das sagen?
Weiß ich nicht.
Eintracht Frankfurt.
Aber kann man, also ich glaube, fändest du es unangenehm, wenn er in deinem eigenen Kosmos wäre, wenn du quasi jetzt über ihn entscheidest? Das hat ja auch.
Ja, schauen wir mal, wie der Weg weitergeht. Der Junge, der macht das richtig gut und ist auch wirklich talentiert und kann das auch schaffen, ganz nach oben zu kommen. Und dann mal sehen, wo er dann landet am Ende.
Also das heißt, wir laufen Gefahr. Ein Mainzer Stürmer kann irgendwann mal kein Tor schießen, weil der Frankfurt-Kunert den Ball hält.
Ja, der heißt mit Nachname Möhler.
Ah, okay.
Ja, der hat den Namen meiner Frau.
Okay.
Und das kann passieren.
Wie stolz macht dich das als Vater? Wie ist das so, dieses Angucken von deinem Sohn? Oder ist es so, dass du da, weil du der Torwarttrainer bist, weil du vom Fach bist, gar nicht, also ist man da eher Lehrer oder eher Vater?
Beides. Beides. Also wir können sehr gut gemeinsam trainieren. Gibt es ja viele, wo die sagen, ja, mein Vater könnte ich nie trainieren, das ist unmöglich. Also wir zwei schaffen das. Das geht ohne Probleme. Macht auch richtig Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich bin mal gespannt. Er ist ein guter Junge.
Schön. Und ansonsten fällt mir ein Motorrad, habe ich dich länger nicht gesehen. Gut, jetzt war auch die kalte Jahreszeit. Aber letztes Jahr habe ich dich auch nicht. Aber du fährst ein Motorrad.
Ich fahre noch Motorrad. Ich stehe zu Hause, noch eingepackt.
Ja.
Aber ich fahre ja nur in kurzer Hose, wenn, ist ja klar.
Natürlich, klar. Also wartest du noch ein bisschen?
Ich warte noch ein bisschen.
Okay. Was haben ich den Faden fast verloren oder Motor im Sommer, wir hatten eben das Abschalten im Sommer, bist du, was machst du, Städtereisen, bist du eher am Strand, willst du wegwandern, was
der einzige
hoffentlich
Nachteil in unserem Job ist, wenn du schulpflichtige Kinder hast, dass du eigentlich keinen gemeinsamen Urlaub verbringen kannst, weil die Schulferien mit unserer Pause nicht überein stimmen. Die letzten Jahre war es Gott sei Dank noch so, es gab Pfingstferien, da konnten wir gemeinsam noch reisen mit der Familie, 14 Tage. Wir sind schon Italien-Liebhaber und da geht meistens die Reise hin.
Habt ihr eine spezielle Region oder irgendwas, oder ist generell?
Ja, wir haben schon eine spezielle Region, wo wir oft waren in der Vergangenheit, das ist in Ligurien, das ist näher französische Grenze. Montan, der Ort heißt Bordighera, also wer da mal hin möchte, sage ich dann Bescheid, wenn ich nicht da bin.
Das ist aber auch einfach gewachsen, das ist nicht, dass du da irgendeinen Bezug zu hast oder deine Frau oder irgendwie.
Meine Frau hat einen Bezug dazu, die hat mich da hingeschleppt und die war schon oft dort und dann habe ich irgendwann gesagt, was willst du denn da, warst du da schon so oft. Na komm, lass uns doch mal da hinfahren, dann sind wir da hingefahren, habe ich gesagt, na gut, ich will jetzt auch immer dahin. Es hat mir so gut gefallen, ja, die Region, kann viel machen, kann sich viel anschauen, hat alle Möglichkeiten, gibt gutes Essen, guten Wein, ja, schöne Städte in der Nähe. Kunst, alles Mögliche.
Du oder ich? Jetzt gucken wir uns beide an.
Ich dachte, du redest weiter. Dann würde ich sagen, das reicht auch erstmal vom privaten Kuni. Ich glaube, so langsam willst du auch los. Ist auch völlig verständlich nach über einer Stunde. Für die Hörerin nochmal, wir haben es nicht vergessen, aber Kuni hat weder Top 5 Gegenstände noch eine Top 11. Du kannst ja vielleicht gerne kurz begründen, warum du weder das eine noch das andere mit dabei hast.
Ja gut, Gegenstände ist mir gar nichts eingefallen. Das Handy ist heutzutage natürlich unentbehrlich. Meine Brille, die brauche ich auch bei den Spielen. Dann ja, eine Kaffeetasse, weil ich trinke extrem viel Kaffee. Das wäre noch ein Gegenstand gewesen. Aber sonst, ich habe keine Rituale, ich habe keinen Aberglauben. Ja, deswegen ist mir das, ich habe lange überlegt, aber es gab einfach nichts.
Ist ja auch nicht weiter schlimm.
Und die aber die Wunschelf, ja, würde ich deswegen nicht benennen, weil ich schon so lange da bin und so viel Spieler hier hatte und im Kopf habe, da wird mir einfach schwerfallen, eine Elf draus zu machen. Dann müsste ich dem einen oder anderen weglassen. Das, ja, das will ich denen nicht antun.
Das ist mehr als verständlich, Kuni. Dann danken wir dir vielmals, dass du hier warst. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen gefallen und es war halbwegs erträglich, auch wenn du Medien nicht so gerne magst.
Ja, genau. Mädchen oder Medien?
Medien. Mädchen magst du, oder? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch. War schön mit euch und wir sehen uns.
Tschüss.
Tschüss.